Unsere Themen heute. Das größte Mysterium überhaupt wurde gelüftet. Sabines Loftkatze heißt Merly. Außerdem besprechen wir noch die restlichen Folgen von Ahsoka.
Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Heir to the Empire, dem nun offiziell langsamsten Star Wars Podcast der Galaxis. Mein Name ist Daniel und an meiner Seite sind natürlich wieder Tom.
Hallo.
Und Dennis.
Ja, hallo zusammen.
Ja, ihr habt es gerade an meiner Ansage gehört. Wir haben selber schon festgestellt, wir sind vermutlich bei den bekannten deutschen Podcasts die letzten, die sich der Ahsoka-Serie widmen. Das hat diverse Gründe, Urlaubszeit, Terminplanung, die nicht hingehauen haben, Familie und so weiter und so fort. Aber schön, dass wir uns nun zusammengefunden haben und noch abschließend vor allem in dieser Konstellation über die Serie reden können. Ja, wie geht's euch denn und wie froh seid ihr, dass wir nun endlich hier zusammensitzen für die Aufnahme?
Also ich hatte die Hoffnung zwischenzeitlich kurz aufgegeben, aber es hat jetzt doch geklappt und das macht mich sehr glücklich. Ansonsten geht's mir eigentlich gut, außer dass ich halt etwas kränkel. Ja, das ist halt so, wenn man zwei Kinder in der Kita hat, aber unterm Strich alles wunderbar.
Ja, also ich kann mich dem anschließen. Ich habe zwar jetzt nicht damit gerechnet, dass es gar nicht mehr kommt. Ich habe damit gerechnet, dass es kommt. In der Konstellation hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Wir hatten ja ein bisschen Hin- und Her-Planung und hatten auch zwischenzeitlich überlegt, ob wir das ja mal in einer kleineren Konstellation aufnehmen. Aber ich freue mich sehr, dass wir heute mit uns zusammen als Team das Ganze zum Abschluss bringen können. Und ansonsten geht es mir auch gut. Also, was heißt das auch? Mir geht's gut, ja. Wie geht's denn dir, Daniel?
Ja, mir geht's soweit auch gut. Ich bin trotz ohne Kinder auch von einer Erkältung geplagt gewesen. Aber ansonsten geht's mir gut. Hauptgrund, warum wir ja so spät erst aufnehmen, war ja, dass ich die Frechheit besessen habe und einfach mal 4 Wochen frei hatte und da auch ja im Urlaub war. Zurückgekommen, direkt krank geworden. Jetzt geht's mir wieder besser. Und was trägt besser zur Genesung bei, als jetzt eine Weile über Star Wars abzunörden. Bevor wir aber in die Details gehen und in die Besprechung, sollten wir vielleicht noch mal kurz so den aktuellen Status unseres Podcasts checken, weil in unserer Abwesenheit, also die Abwesenheit von mir und Tom, warst du ja sehr, sehr fleißig, Dennis. Du hast einige neue Formate rausgebracht, Cost Talk, Who is Who. Also bei dir kann man definitiv nicht behaupten, dass du nichts getan hast in den letzten, was waren es jetzt, 6 Wochen circa?
Es waren ein paar Wochen, ja. Also genau, ein kurzes Status-Update zum aktuellen Heir to the Empire Podcast. Wie geht's weiter oder was ist unser Gedanke? Ja, das war natürlich jetzt alles zeitlich etwas kritisch, sage ich mal, für uns alle. Ich glaube, wir hätten alle lieber schneller aufgenommen, aber naja, es ist halt einfach so Urlaube und Krankheiten und dann ist auch einfach Termine. Es ist nicht immer einfach, irgendwie den passenden Termin zu finden, aber ihr wurdet ja trotzdem mit weiteren Folgen auf diesem Podcast oder mit diesem Podcast irgendwie beglückt. Ja, du hast es angesprochen, dass der Cost Talk, den gibt es ja schon ein bisschen länger. Da geht es jetzt auch weiter und das Who is Who ist als neues Format mit rausgekommen. Ja, da wird es auch weitergehen. Was ich mir jetzt aber überlegt habe, weil ich einfach auch merke, dass das doch zeitlich sehr aufwendig ist, das Ganze wirklich in dieser Form rauszubringen, werde ich aller Voraussicht nach ab November die Uploads ein bisschen abändern, sodass wir eine Folge pro Woche haben. Das heißt immer im Wechsel, einmal Cost Talk, einmal Who is Who, weil 2 Folgen, das kriege ich dann zeitig alles nicht hin. Es macht mir zwar sehr viel Spaß, aber das soll es ja auch in Zukunft sein, Spaß, und es soll ja auch Spaß machen. Von daher habe ich hier jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich da eine zeitliche Änderung vornehmen werde. Wie das Ganze ausschaut, das werdet ihr alles auch erfahren. Über Instagram könnt ihr uns ja folgen, dort werde ich es auch nochmal kundtun, aber wir haben jetzt auch seit gestern mal in der Probe, mal gucken, wie gut es angenommen wird, es gibt die Möglichkeit, über WhatsApp einen Kanal zu generieren, der im Grunde so als Werbeplattform dient, und wir werden in den Shownotes dieser Folge den Link dazu auch reinpacken, also dort könnt ihr auch gerne reinfolgen, um einfach up to date zu bleiben, was mit diesem Podcast jetzt weiter passiert, wann neue Folgen kommen. da braucht ihr dann kein Instagram zwangsläufig. Ich glaube, WhatsApp ist mehr verbreitet als Instagram. Von daher hoffe ich mal, dass der ein oder andere mit reinfolgt.
Ich bin schon drin.
Ich auch.
Yeah.
Also Dennis, versorg uns mit Updates. Wir warten gespannt. So viel zum aktuellen Status unseres Podcasts. Eine kurze Erklärung noch, wie die Folge heute ablaufen soll. Ich sage explizit soll, weil wer weiß, wie es dann tatsächlich wird. Aber wir werden natürlich jetzt nicht jede der vier verbleibenden Folgen so im Detail besprechen, wie wir es teilweise schon in den ersten beiden Teilen gemacht haben, sondern wir werden einfach die letzten vier Folgen beziehungsweise auch irgendwie die gesamte Serie einfach am Stück besprechen, weil wir haben jetzt einfach schon alles gesehen. Natürlich sind da die Eindrücke dann, wenn wir jetzt drüber reden, ganz, ganz anders. Wir haben keine Teile mehr, wo wir spekulieren, was passiert nächste Woche. Manchmal machen aus 10, ein, zwei Folgen später mit anderem Kontext ganz anders Sinn, wie wenn man auf einem älteren Wissensstand ist. Deshalb werden wir ja die verschiedenen Themenschwerpunkte so setzen, dass wir verschiedene Charaktere und deren Stories und Beziehungen zueinander so ein bisschen in Blöcken durchgehen. Und da werden wir natürlich auch ein bisschen hin und her springen. Das heißt, es wird keine chronologische Besprechung aller Details jeder Folge, weil sonst würden wir wahrscheinlich in 6-7 Stunden noch da sitzen. Und ich glaube, so viel Ausdauer haben wir hier nicht und auch wahrscheinlich nicht so viel Lust, so lange dann, beziehungsweise wer will denn uns 7 Stunden am Stück zuhören? Mit Sicherheit niemand.
Das könnt ihr uns gerne mal beantworten. Also wenn ihr uns 7 Stunden hören wollt, schreibt uns das doch mal bitte. Dann machen wir vielleicht irgendwann mal so doch eine lange Folge.
Ja. Meine Frage zum Start an euch. Habt ihr mitbekommen, dass die Lovekatze von Sabine offiziell Merly getauft wurde?
Nö, ist mir komplett neu.
Dann freue ich mich, dass ich das hier mit reingepackt habe. Es soll natürlich hier kein Themenschwerpunkt sein. Es wurde auch nicht innerhalb der Serie bestätigt, sondern, oh, da ist sie ja.
Dennis, ich habe eine Lovekatze.
Das brauche ich auch noch. Ja, der Name wurde bestätigt als irgendwie so diese Chill-Out-Tracks, die es teilweise bei Star Wars YouTube gibt, die man so zur atmosphärischen Untermalung im Hintergrund laufen kann beim Prokrastinieren oder was auch immer man so daheim tut. Und da wurde irgendwo bestätigt, dass die Lovekatze Merly heißt. Ich habe das auch irgendwie so mehr oder weniger nebenbei gelesen und dachte, ich pack's mal als schöne Info mit in die Folge. Zu den restlichen Folgen kommen wir nun. Die sind alle aus der Hand von Dave Filoni. Also er hat alle Drehbücher der Staffel geschrieben. Regisseure haben wir, ja, eine ganz bunte Mischung. Die 5. Folge, Part 5, Shadow Warrior, Teil 5, Schattenkrieger, wurde auch von Dave Filoni inszeniert. Der 6. Teil, weit, weit entfernt, auf Deutsch und auf Englisch, Part 6, Far, Far Away, wurde von Jennifer Getzinger inszeniert. Teil 7, zwischen Traum und Wahn, Part 7, Dreams and Madness, von Geeta Patel. Und das große Finale, die Jedi, die Hexe und der Kriegsherr, Part 8, The Jedi, The Witch and The Warlord. Ein schönes Narnia Easter Egg. Da heißt's, Achtung, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme, statt The Warlord heißt es The Wardrobe und statt The Jedi, ich habe es mir nicht notiert, ich wusste es nur, könnt ihr mir kurz auf die Sprünge helfen, seid ihr Narnia-Fans, weil auf Deutsch ist der Titel ja ganz anders, da heißt es, Buch 1, der König von Narnia.
Müsste ich jetzt, glaube ich, auch googeln.
Fällt es gerade nicht ein. Irgendwas and the Wardrobe. The Lion, the Witch and the Wardrobe heißt es.
Ah, genau. Ich habe es mir nicht notiert, weil ich es eigentlich fest in meinem Kopf habe und es ist mir nicht eingefallen. The Lion, the Witch and the Wardrobe. Ja, fand ich, auch wenn es jetzt nicht so viel mit der Folge zu tun hat, ja, eine coole Namenswahl. Und ja, diese Folge wurde von Rick Famuyiwa inszeniert, der auch schon unter anderem das Finale in der 3. Staffel von The Mandalorian inszeniert hat.
Hat er nicht auch Book of Boba Fett das Finale gemacht?
Book of Boba Fett? Nee, das war von Toms geliebtem Regisseur Robert Rodriguez.
Ah, okay. Aber ich weiß, dass der auch irgendwie eine Book of Boba Fett-Folge
ja, das kann sein, das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber er ist ja seit Anbeginn, also seit Staffel 1, mit im Mandoverse etabliert und jetzt seit Ahsoka und Mando Staffel 3 auch, glaube ich, als Produzent mit an Bord und hat da ja zumindest nach Filoni und Favreau auf Rang 3 so ja einen relativ großen Einfluss im aktuellen Mandoverse.
Also nur damit das jetzt klar ist, ich mag Robert Rodriguez schon, ich mag ihn nur nicht bei Star Wars.
Ist okay, da scheiden sich ja die Geister. Ich kann die Kritik in Teilen sehr gut verstehen. Das Erste, was ich mir hier mal notiert habe, wäre meine Frage an euch. Gab es ein besonderes Seherlebnis? Wie habt ihr denn die Folgen oder die Folge, falls eine einzelne war, die besonders heraussticht, geschaut? Habt ihr da was Besonderes zu berichten?
Ich glaube, die einzige Folge, wo ich was ganz Besonderes erlebt habe, das ist aber eine Folge, über die wir schon gesprochen haben, das war Episode 4 oder die Folge 4, weil die habe ich im Zug nach Hamburg geschaut, mit dem deutschen Bahn-WLAN, was, sagen wir es mal, mehr schlecht als recht war. Ansonsten gab es da keine wirklich besonderen Seherlebnisse, muss ich gestehen. Also es war ein besonderes Seherlebnis, aber keins, was irgendwie besonders mit meinem Umfeld zu tun hatte.
Und bei dir, Tom?
Ich habe die ganze Serie jetzt so oft gesehen wie keine andere Star Wars Serie. Ich habe es aus zeitlichen Gründen eigentlich immer gerade mal geschafft, Obi-Wan, Boba Fett, Mando und so einmal durchzusehen. Und hier habe ich jetzt jede Folge mittlerweile schon mindestens 3-mal gesehen. Und die 4., glaube ich, 5-mal oder so, die hat mir extrem gut gefallen. Aber sonst...
Scheint ja, als hat die Serie einen Nerv bei dir getroffen, wenn du so oft bereit warst, deine kostbare Zeit zu opfern.
Ja, durchaus.
Okay. Ja, bei mir war es in Teilen auch ein besonderes Erlebnis im Sinne von, ich habe es vorhin schon angesprochen, im Urlaub und ich war mit ein paar Freunden in Portugal und wir haben uns dort ein Haus gemietet. Und glücklicherweise hat einer meiner Freunde ein relativ neues iPad mit einem geilen Display und den habe ich vorher schon so angequatscht, hey, nimm doch bitte dein iPad mit und schau doch, dass du bei Ahsoka auf dem aktuellen Stand bist. Also er ist auch Star Wars Fan, aber er schaut jetzt auch nicht alles zum Release, sondern so, wie er halt einfach irgendwie Lust und Zeit hat. Und dann haben wir tatsächlich durch die Zeitverschiebung um 2 Uhr nachts in Portugal mit einem guten portugiesischen Bier, Superbock in der Hand, die Folge geschaut, in der Thrawn seinen ersten Auftritt hatte. Und das war dann schon ein cooles Erlebnis, in Portugal mal Star Wars gucken und zum Glück noch für die Umstände in ganz guter Quali. Das wird mir auf jeden Fall noch länger im Gedächtnis bleiben, weil ich fand die Folge dann auch so stark und ich war so geflasht, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin. Ich war der Erste, der wach war und trotz, dass wir so spät dann irgendwie danach ins Bett sind, hat mir sein Tablet geschnappt und gleich die Folge nochmal geguckt.
Muss mich nochmal kurz korrigieren. Ich glaube, ich meine Folge 5, das verschwimmt jetzt alles schon bei mir ein bisschen. Aber ich meine die Flashback-Folge, die habe ich so oft gesehen. Nicht,
das war 5, ja.
Folge 4, ja, sondern 5.
Ja, dann kommen wir auch schon zum Gesamteindruck. Das würde ich nämlich von euch vorab mal wissen. Also es muss jetzt nicht nur die Folge 5 bis 8 betreffen, sondern gerne auch so die ganze Serie. Wie hat euch die Serie gefallen?
Sehr gut, unterm Strich. Da muss ich aber dazu sagen, ich kenne halt alles außenrum. Ich habe jedes Buch, jeden Comic, jede Serie, die es rund um Ahsoka und die Ghost Crew gibt, gesehen und gelesen. Und ja, es ist so ein bisschen wie Metal Gear Solid. Wenn man alles kennt, macht es irgendwie irgendwo Sinn. Allerdings, glaube ich, geht es da nicht jedem so. Also ich habe so die Befürchtung, dass die Serie halt nichts für Einsteiger ist oder für Leute, die jetzt zumindest mal Rebels und Clone Wars nicht in dem Umfang kennen. Ja, aber für mich persönlich war das ganz großartig, die Leute in Live-Action zu sehen. Ich finde den Cast unglaublich gut. Und ja, das hat mir und allen anderen Fans, die da so richtig drin sind, wahnsinnig viel gegeben. Also da ist jeder Aspekt von Star Wars vertreten, den ich mag. Wie gesagt, die Charaktere, die Raumschiffe. Einfach glücklich mit der Serie. Das einzige Manko, was ich habe, ist, ich hatte manchmal das Gefühl, sie hätten sich nochmal 2 Folgen mehr Zeit nehmen können, um gewisse Sachen nochmal detaillierter auszuerzählen. Das hätte ich mir noch gewünscht, aber auch mit den 8 Folgen bin ich total zufrieden und glücklich.
Ja, also ich möchte mich da stellenweise anschließen. Ich habe den Eindruck gehabt, gerade so die ersten 4, 5 Folgen, also bis zur Folge 5, das war ein Meisterwerk nach dem anderen. Es wurde immer und immer und immer besser. Und so ab der 6. Episode habe ich so einen Eindruck gehabt, jetzt bauen sie schon die zweite Staffel auf. Und das, ich glaube, Tom, du hast das gerade ganz richtig gesagt, wenn man halt Clone Wars oder auch oder vor allem Rebels nicht gesehen hat, dann lässt diese Serie natürlich viele Fragezeichen bei vielen offen. Also klar, manches wird erklärt, aber auch nicht alles. Für mich war es aber trotzdem eine sehr, sehr großartige Serie. Ich muss zum Ende aber sagen, dass ich den, also ich bin nicht glücklich aus dem Staffelfinale rausgegangen. Also ich habe zu viele Fragezeichen vor den Augen gehabt und habe gesagt, okay, irgendwie so richtig krass. Ich habe mehr erwartet vom Staffelfinale. Das habe ich dann aber lange, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, drüber nachzudenken und dachte mir so, Mensch, aber das war bei Rebels Staffel 1 genauso. Also ich bin auch aus Rebels Staffel 1 raus und habe so gedacht, ja gut, was war das jetzt? Und das ist halt genau so, baut, glaube ich, auch Dave Filoni diese Serie weiter auf, dass man halt wirklich mit vielleicht 2, vielleicht sogar 3 Staffeln noch weiterarbeiten kann. Im Endeffekt, also wenn ich jetzt eine Benotung geben müsste, würde der Gesamteindruck eine 8 von 10. Also, und das ist nicht negativ gemeint, das ist einfach nur für mich aufs Ende bezogen. Ja, was mich halt anders zurückgelassen hat, wie es mir erhofft hat, um ehrlich zu sein.
Ja, mir ging es da ganz ähnlich wie euch beiden, also so eine Mischung aus euren beiden Gefühlen. Insgesamt fand ich die Serie auch großartig. Ich habe auch, wie du, Tom, eigentlich alles, was es rund um Rebels gibt, also zumindest das, was ich auf dem Schirm habe. Comics habe ich gelesen, ich kenne das Ahsoka-Buch, ich habe Clone Wars und Rebels mehrfach geguckt und bin da eigentlich schon, was das Wissen angeht, obwohl es jetzt nicht mehr komplett frisch ist, gerade was Clone Wars angeht, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich die ganze Serie am Stück geguckt habe, aber trotzdem habe ich mich an so vielen Stellen über kleine Dinge einfach gefreut, wo ich einfach weiß, jemand, der das nicht kennt, der kann sich darüber gar nicht freuen, weil der bemerkt solche Details gar nicht. Und direkt ein Beispiel auch aus meinem nahen Umfeld, mein Bruder, der ist auch großer Star Wars-Fan, aber hat jetzt auch zu den Serien nie so richtig den Bezug bekommen. Der kennt Clone Wars und Rebels so ein bisschen, weil wir haben früher, als wir noch jünger waren, jahrelang uns quasi ein großes Zimmer, also ein Stockwerk geteilt. Und der hat dann oft auch einfach mit mir Dinge geguckt und einfach mal, wenn er zufällig gerade Zeit hatte, mit mir mitgeschaut und kennt so in Bruchstücken auch Clone Wars und Rebels. Und der hat jetzt aber auch wirklich gemerkt, ihm für seine Verhältnisse fehlt ihm da voll viel. Und der hat dann tatsächlich deswegen jetzt Clone Wars nochmal komplett die letzten Wochen irgendwie jeden Abend, hat er, glaube ich, 3, 4 Folgen geguckt, hat er gemeint, hat jetzt vor einer Woche oder so, hat er tatsächlich Clone Wars beendet. Das fand ich auf der einen Seite cool, weil ich habe jahrelang an ihn rangeredet, guck doch endlich mal Clone Wars, und er wollte es irgendwie einfach nicht. Und er sagt halt aber auch, ja, irgendwie hat ihn die Ahsoka-Serie nicht immer ganz abgeholt, einfach weil er viel nicht wusste. Ich müsste ihn tatsächlich jetzt nochmal fragen, nachdem er jetzt Clone Wars gesehen hat. Wahrscheinlich warte ich mal, bis er auch noch Rebels geguckt hat, und dann frage ich ihn mal, wie er jetzt zu Ahsoka steht. Aber ich kann da die Befürchtungen teilweise schon teilen. Ich glaube, wir haben da auch alle jetzt hier in der Besprechung so einen sehr gesonderten Blick, weil wir können halt einfach nicht unbedingt für die Leute reden, die das alles nicht kennen, weil wir sind halt solche Star-Wars-Nerds, die da das meiste einfach davon kennen. Ihr habt ja zum Beispiel sogar die ganzen Thrawn-Bücher gelesen. Also ich ja nur die alte Thrawn-Trilogie, die neuen Thrawn-Bücher habe ich tatsächlich, also nicht gelesen. Ich weiß so grob, was passiert, aber kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Und je mehr man weiß, desto anders wird ja einfach die Sicht da drauf. Aber insgesamt würde ich auch so, ich tue mir schwer, was Punktbewertungen angeht, aber so eine 8 von 10 hört sich doch echt cool an, und so würde ich es eigentlich auch angehen. Vieles kann auch im Nachblick nochmal besser werden, glaube ich, weil mir ging es da auch genau wie dir, Dennis. Ich war eigentlich sogar sehr unzufrieden nach dem Finale, aber nicht aufgrund von dem, was ich gesehen habe, sondern aufgrund von dem, was ich nicht gesehen habe. Und hat sich dann aber relativ schnell gelegt, einfach, okay, ich wusste jetzt, das habe ich. Dann geht man mit einer anderen Erwartungshaltung ran, und schon einen Tag später, als ich die Folge nochmal geguckt habe, fand ich sie eigentlich schon ziemlich, ziemlich geil. Die hat viele tolle Szenen gehabt, und Aber im ersten Moment, ja, ging es mir auch so. Viele Handlungsstränge wurden einfach nicht abgeschlossen. Hm. Und man weiß genau, da kommt halt noch was. Und dann vor allem in der aktuellen Zeit, wir wissen ja gerade gar nicht, da werden wir später auch noch dazu kommen, es gibt keinen Release-Termin für gar nichts. Und es sind ja auch ziemliche Unruhen in Hollywood. Das heißt, wir können uns da schon auf eine etwas längere Wartezeit einstellen, bis es da tatsächlich weitergeht, in welcher Form auch immer.
Ja.
Bevor wir dann tief in die Besprechung einsteigen, habe ich noch zwei kleinere Punkte. Und zwar, gab es einen Moment, der euch besonders, wenn ich euch jetzt frage, raussticht, der sagt, dieser ist so mein Top-Moment der Serie, da will ich jetzt mal kurz drüber abnörden. Dennis, du grinst schon so.
Ich glaube, ich also würde jetzt meinen Arsch drauf verwetten, dass die Szene, die ich jetzt im Kopf habe, mindestens einer von euch auch im Kopf hat. Und das ist einfach Anakin Skywalker in der Welt zwischen den Welten. Also der Auftritt in der vierten Episode, da hatte ich ja noch ein bisschen die Befürchtung, oh Mist, hoffentlich kriegen sie das mit dem De-Aging hin, weil das sah in diesem letzten Moment echt ein bisschen komisch aus, aber Episode 5, Schattenkrieger, wow, das war einfach nur geil. Anakin in seiner Klon-Commander-Rüstung, das war für mich der Moment, wo ich wusste, diese Serie ist was ganz, ganz Besonderes. Hayden Christensen in seiner Rolle, in seiner Rolle, hat es einfach so gut gemacht. Und ich meine auch, man hat das so ein bisschen auch gemerkt, er hat auch im Sprachlichen, also im Englischen hört man es natürlich besser als im Deutschen, weil im Deutschen ist es ja Vanja Gericke, der Anakin spricht, also ist ja quasi seit jeher die gleiche Stimme, aber im Englischen ist dann Hayden Christensen schon so ein bisschen wie Matt Lentner. Also er versucht schon, ihm so ein bisschen auch zu imitieren, stimmlich habe ich den Eindruck gehabt, also es war schon so ein bisschen, wo ich gedacht habe, cool, super geworden, mega gut. Und es gibt auch so ein paar Punkte, da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wo ich viel Kritik gehört habe, also nicht an Hayden Christensen, sondern an der Machart des Ganzen, aber einfach, das war mein Nerd-Moment, mein Highlight-Moment, Anakin taucht auf, wow, geil, diese ganze Folge war eigentlich ein Highlight, to be honest, das war die beste Folge überhaupt in der ganzen Serie, meines Erachtens nach.
Ich habe fest damit gerechnet, dass jemand von euch den Moment hat. Tom, hast du den gleichen Moment gewählt oder gibt es tatsächlich einen anderen?
Nee, ich habe nicht den gleichen Moment gewählt. Ich gebe euch zwar recht, dass die fünfte Folge auch meine liebste Folge ist, habe ich ja eingangs schon gesagt. Aber wenn es jetzt wirklich ein Moment sein müsste, dann ist es für mich der Kampf zwischen Ahsoka und Marok, weil das so ein ikonischer Kurosawa-Moment ist. Und das ist so ein, ja, deutliches Zitat und da bin ich, glaube ich, von der Couch aufgesprungen. Also das hat mir so gut gefallen und total viel gegeben irgendwie. Das fand ich, das ist wirklich der eine Moment. Aber selbst da fällt es mir jetzt wirklich schwer, mich festzulegen, weil die Serie so gespickt ist mit Easter Eggs und mit tollen Sachen, die man kennt und im Hintergrund sehen kann. Das ist echt schwer. Aber das war jetzt so der Moment, der mir direkt in den Sinn gekommen ist.
Ja, auch ein toller Moment. So aus dem Stegreif raus Lieblingsmoment ist tatsächlich auch aus der Folge 5, aber ein späterer Moment. Und zwar, als Ahsoka dann quasi in ihrem weißen Gewand, ich nenne es jetzt mal, wiedergeboren ist und einfach Hoffnung versprüht und in den Himmel schaut, die Musik anschwillt, sie schaut auf die Purgles und ja, sie weiß in dem Moment, was sie zu tun hat. Sie vertraut wieder auf die Macht. Sie ist im Prinzip die Ahsoka, die wir uns alle gewünscht haben, dass wir sie sehen, die wieder irgendwie mit sich selbst im Reinen ist und die einfach hoffnungsvoll ist und an den Willen der Macht glaubt. Und da ist die Musik einfach so toll. Also wer es nicht schon gehört hat, es gibt den Soundtrack mittlerweile in zwei Parts auf Spotify. Und gerade dieser Track, da geht mir das Herz auf. Ich habe schon so oft nebenbei daheim die Kopfhörer aufgesetzt und mir diesen Moment nochmal angehört. Und das fand ich einfach großartig und ich muss jedes Mal wieder grinsen, wenn ich die Szenen vor Augen habe. Deshalb habe ich aus den vielen tollen Szenen ja diese als meinen Lieblingsmoment ausgewählt.
Aber es ist sehr interessant, dass wir Thrawn hier nicht drin haben. Das ist jetzt auch irgendwie krass, stimmt, interessant, aber ich meine, sind wir auch ehrlich, so einen guten Moment, also es war toll, sein Auftritt, sein erster Auftritt, ach, Lars Mikkelsen, wie er dann so da langläuft, das war cool, aber er hatte so gar keinen Wow-Moment, hatte ich auch den Eindruck. Es gab so nicht diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, ach Mensch, da ist er ja gerade so besonders cool. Also sein erster Auftritt super, aber so er stand halt immer so rum. Aber so wie wir ihn kennen.
Er hatte coole Momente definitiv, aber bei mir sind oft auch so einfach meine Lieblingsmomente. Bei mir sind immer die mich emotional einfach abholen. Und bei Thrawn ist es dann eher so dieses Wow, so ähnlich wie, keine Ahnung, wenn zum Beispiel Darth Vader einen coolen Auftritt hat, jetzt in der Action-Szene, dann ist es natürlich ein geiler Moment. Aber so für mich persönlich sind einfach die emotionalen Momente. Ich sag zum Beispiel immer wieder, also ich glaube, wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsmoment in Star Wars überhaupt, gibt es bei mir immer nur zwei Momente, zwischen denen ich wähle. Es ist einmal Luke, wie er zum ersten Mal in die Twin Suns schaut, oder Luke, wie er seine letzte Lektion von Yoda, weil das einfach die Momente sind, da schwillt die Musik an, da ist bei mir, ja, alle Emotionen sind da so on fire, und das ist einfach das, wo ich dann immer als Lieblingsmoment betitel. Aber ich meine, es gibt so viele tolle Momente in Star Wars, da könnten wir wahrscheinlich einfach nur, wir können ja mal eine Folge machen, unsere Top-Momente in Star Wars, allein darüber lohnt es sich doch zu reden.
Aber da müssen wir einen Punkt mit reinbringen, weil du hast es jetzt gerade gesagt, da schwillt die Musik an. Du musst, also wenn eine Szene auch ohne Musik wirken kann, weil ich glaube, dieser Twin Suns-Moment wirkt nur wegen dem Binary Sunset wirklich so krass gut.
Das stimmt.
Also, aber hier muss ich sagen, und das ist, Tom, du hast jetzt deine Szene angesprochen, die wirkt auch ohne Musik unglaublich gut, stimmt, weil das einfach, also das ist ja dieser Kampf, dieses Aufeinanderwarten, das wirkt auch ohne, weil das einfach Spannung aufbaut, selbst ohne Musik. Und das finde ich halt schon unter dem Aspekt zu sehen, ja, doch, ist ein toller Moment. Und ich glaube aber, Star Wars lebt ja von der Musik, also ob das jetzt John Williams ist oder Kevin Kiner hier an der Stelle, einfach nur genial. Star Wars ist halt einfach ein Riesending.
Ja, schön, dass nach all den Jahren immer noch einfach, ja, solche Momente bei rumkommen. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Machart. Wie hat euch denn die visuelle, musikalische, allgemeine Umsetzung von der Serie gefallen? Gibt es besonders positive Dinge? Gibt es negative Dinge, die ihr ansprechen wollt? Wenn, dann habt ihr jetzt den Moment. Hat einer von euch hier irgendwas?
Ja, da könnte ich jetzt auch wieder 20 Sachen nennen. Das, was wahrscheinlich jetzt auch keinen wundert, weil ich mich einfach für die Kultur sehr interessiere und die schon immer interessant finde und schön finde. Dieser japanische Einschlag und diese vielen Zitate an die japanische Kultur, wir kommen später sicher noch auf das eine oder andere drauf, das hat bei mir nicht nur einen Nerv getroffen, das war, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das sind einfach zwei Dinge, die mich schon immer begeistern, nämlich Star Wars und Samurai-Filme oder japanische Kultur zusammen. Und das ist der Hammer. Also einfach mega cool. Und ja, aber auch sonst, also mir fällt so die Loth-Katze ein, die hat mir extrem gut gefallen, diese Mischung aus CGI und praktischen, ja, practical, wie nennt man das, Effects, ist es Effects? Ja. Und also ich bin ja generell nicht so der Typ, der dann an der Machart rumkrittelt irgendwie, mir ist immer der Plot viel wichtiger und dass die Figuren funktionieren, aber das sind so Sachen, die einfach mega gut funktioniert haben für mich persönlich. Die Musik passt dazu auch. Hm. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt aufgefallen sind. Zum Beispiel, ja, bei Hera oder Thrawn, so das Make-up, das wirkt für mich so, ja, relativ grobporig. Also es sieht halt aus, als hätte man jemand mit so Faschingsschminke angemalt. Aber das habe ich halt einmal kurz gemerkt und es hat mich dann nicht weiter gestört. Also da würde ich es gar nicht drauf rumhacken wollen. Im Großen und Ganzen alles wunderbar.
Also Musik, wir hatten es gerade angesprochen, ist natürlich bombastisch. Kevin Kiner und seine Tochter haben da einen riesen Job gemacht, also unglaublich gut. Die Effekte, ob das jetzt Toneffekte sind, ob das jetzt bildliche Effekte sind, auch die sind wahnsinnig gut geworden. Die die Kampfchoreografien. Wir hatten es jetzt bei Marok angesprochen, die war unglaublich gut. Auch im Kampf gegen, also Ahsoka gegen Baylan. Ja, auch unglaublich toll. Auch die Entwicklung dieses Charakters. Also, dass wir halt einfach merken, dass sich der Kampfstil plötzlich ändert. Auch von einem Schwert auf zwei Schwerter, auch da ist einfach Choreografie richtig gut. Das Volume, das ist ja das Thema, was auch immer irgendwie angesprochen wird, weil ja Star Wars bzw. Disney und Lucas jetzt damit ganz viel arbeiten. Wir haben es bei Mandalorian sehr, sehr gut gesehen, wie toll das funktionieren kann. Es gab ein paar kritische Stimmen, die ich so in der Vergangenheit gehört hatte in den letzten Wochen, die sich jetzt auch auf diese Folge rund um Anakin beziehen, also diese Rückblicksfolge. Da können wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Aber ich finde, das Volume ist ein unglaublich tolles Ding. Klar hat es seine Grenzen, aber auch da wird ja weiter dran gearbeitet. Also vielleicht für die, die jetzt nichts mit diesem Volume anfangen können, einfach nur kurz gesagt, das ist im Grunde ein riesengroßer Screen, der im Hintergrund läuft, der das Bild so darstellt, dass die Leute, die vor Ort sind, nicht von einem Greenscreen irgendwie hantieren müssen, sondern quasi ihr Umfeld wahrnehmen können. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut in dem Jedi-Shuttle von Ahsoka. Da sieht das richtig gut aus, wenn sie dadurch durchs All fliegen oder wenn sie in die nächste Galaxis fliegen. Aber es hat halt ein bisschen seine Grenzen. Man merkt es schon, dass man oft auch sehr zentral oder sehr zentriert die Kamera aufstellen muss, um Bilder darzustellen, dass Charaktere ganz selten irgendwie wirklich am Rande stehen eines Bildes, um dort das Ganze, die Szene aufzubauen, sondern immer alles sehr zentriert ist. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Also für mich ist die Machart dafür, dass wir, das muss man ja überlegen, das ist eine Serie, die finanziert sich durch Disney Plus mit. Und Disney Plus, was kostet uns das im Monat? Das ist ja jetzt auch nicht so die Masse. Und ich glaube, klar ist Disney ein Riesenkonzern und hat auch echt die Kohle für. Aber wir sind da trotzdem, glaube ich, sehr, sehr gut bei rumgekommen. Also ich glaube, wir haben Serien gesehen, die weit schlechter waren und mit Sicherheit mehr gekostet haben im Endeffekt. Also für mich Machart auch keine 10 von 10. Auch da gibt's, Tom, du hast das gerade angesprochen, so immer so ein paar kleine Punkte, die vielleicht einfach, wo man sich drüber streiten kann, wo man sagen kann, war das jetzt in Ordnung? Aber für mich ist das trotzdem alles top.
Ich finde, bei diesen Kleinigkeiten muss man auch fair sein und sagen, die Serie darf ja noch Entwicklungspotenzial haben. Und vielleicht hören die Leute die Kritik und in Staffel 2 haben die Charaktere dann mehr Highlights in der Schminke, ja, oder wie man das nennt. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Aber also von dem her würde ich das nicht so hoch aufhängen. Das ist ja wirklich ein Problem, was man relativ leicht beheben kann.
Bin da ganz bei euch. Ich finde auch, gerade wenn man so die Entwicklung von Mandalorian Staffel 1, war ja die erste Serie, die mit dieser Volume-Technik gedreht wurde. Und falls jemand da draußen nochmal in nächster Zeit Mando Staffel 1 guckt, achtet mal drauf. Da gibt's schon sehr viele kleinere, engere Szenarien. Und ich denke halt einfach, je größer die Szenarien werden, desto komplexer wird der Einsatz von The Volume auch. Und ich finde, ich hatte es auch an ein, zwei Stellen gesehen, aber das ist wirklich Meckern auf einem hohen Niveau, weil gerade wenn man sich eben die Produktion betrachtet, man weiß halt, wäre das jetzt ein Kinofilm und sie hätten irgendeinen Außendreh, keine Ahnung, wie bei Force Awakens oder so, dann fliegen sie halt einmal mit der ganzen Crew nach Abu Dhabi, aber da kostet halt einfach ein 2-Stunden-Film, kostet irgendwie 250 Millionen und jetzt hat man für 8 Folgen 150, 200 Millionen Budget. Da kann man ja schon froh sein, dass es solche Dinge wie The Volume gibt, damit wir halt solche Bilder zu sehen bekommen. Und für mich ist das ähnlich, wie wenn ich es wahrnehme, wie zum Beispiel ein gutes Beispiel in Rückkehr der Jedi-Ritter, das letzte Gespräch von Lando und Han, bevor Lando dann mit dem Falken wegfliegt, wo Han dann zu ihm meint, ja, lass mir meine Schrottmühle heil, ich will keinen Kratzer da dran sehen. Wenn du deinen Hintergrund schaust, dann sieht man halt ganz, ganz, ganz eindeutig, dass es so ein Matte Painting ist. Das heißt, dass der ganze Hintergrund und der Falke einfach nur ein Leinwandgemälde ist. Und ich finde, das sieht man auch, aber das hat mich halt nie gestört. Das ist halt so, Matte Paintings waren halt in den 80ern Stand der Dinge. Dann kamen die Greenscreens, jetzt benutzen sie The Volume. Ich glaube, wenn man irgendwo einen Übergang zwischen realen Dingen und Effekten sehen will, dann findet man das auch immer. Aber ich finde auch, dass die Serie schon auf einem sehr hohen Niveau ist. Und Dennis, du hast es gesagt, oder Tom auch, da ist ja noch Entwicklungspotenzial. Wenn man sieht, es wird von Serie zu Serie irgendwo immer besser, dann bin ich da guter Dinge.
Absolut.
Und ich könnte mir halt vorstellen, gerade wenn dann irgendwann der Dave Filoni Kinofilm kommt, dass sie dann halt eben die Dinge, die perfekt für The Volume sind, damit machen, wie Raumschiffszenen und andere Dinge. Und dann haben sie halt aber einfach auch das Geld, um on location und riesengroße Sets und solche Dinge mal wieder zu bauen, weil ja, das macht man ja einfach auch nicht so nebenher.
Ja, du hast es gerade schon Mando Staffel 1 erwähnt und so. Und Dave Filoni hat es an irgendeiner Stelle auch schon gesagt, er hat ja jetzt mittlerweile auch viel besser gelernt, mit The Volume umzugehen. Und ja, ich finde, das merkt man auch.
Einfach. Ist so, ja.
Ja, definitiv. Was ich definitiv noch ansprechen möchte, was ich sehr, sehr toll fand in der ganzen Serie, war das Kostümdesign. Also jetzt alle kleinen Props, seien's Lichtschwertgriffe, irgendwelche anderen Waffen, die Designs der Kleidung, gerade Ahsokas graues Outfit, dann ihr weißes. Das sind so viele Details im Gürtel, einzelne Dinge, und da könnte man stundenlang drüber abnörden, und das wollte ich aus dem Grund einfach auch nochmal hervorheben, weil die Chefdesignerin, die an den ganzen Mandalorian-Produktionen beteiligt waren, Shawna Tirpsich, ich habe jetzt hier den Wiki-Artikel offen, weil ich bin mir sicher, ich habe es nicht perfekt ausgesprochen, aber ja, sie ist leider ganz überraschend am 4. Oktober diesen Jahres gestorben. Das heißt, nach Baylan Skoll, Ray Stevenson, der nächste Verlust in der Ahsoka-Serie. Und das wollte ich einfach nur mal hier erwähnen, weil sie hat wirklich großartige Arbeit geleistet. Die ist meines Wissens seit der zweiten Staffel Mandalorian hier mit an Bord und hat quasi für die zweite und dritte Staffel Mandalorian, The Book of Boba Fett und eben jetzt Ahsoka die ganzen Kostüme designt und hier einfach nochmal eine kleine Würdigung an sie, und ich glaube, sie wird da schmerzlich vermisst werden, weil das waren schon tolle Arbeiten, was sie da geleistet hat.
Und es ist auch in der, also weil wir ja vorhin auch den Cost-Talk angesprochen haben, auch in der Cosplay-Szene ist das mit sehr viel Trauer angenommen worden, also auch viele, mit denen ich mich jetzt schon unterhalten habe, haben das auch sehr, haben sie auch gekannt oder haben sie kennenlernen können auf einer Veranstaltung, also muss wohl auch ein herzlicher Mensch gewesen sein, also von daher ist sowas. Tod ist immer traurig, aber auch gerade bei einem so jungen Alter ist das einfach sehr, sehr schade, und hoffen wir mal, dass es trotzdem irgendwie auch gut weitergehen kann.
Ja, dann haben wir jetzt so unser Vorgeplänkel, würde ich es mal nennen, beendet, und dann würde ich sagen, steigen wir mal in unsere thematischen Schwerpunkte ein, und wir haben ja vorhin schon groß gefeiert, was in der Folge 5 passiert ist. Und deshalb beschäftigen wir uns jetzt mal zunächst mit Ahsoka und Anakin in The World Between Worlds. Wir haben unsere letzte Folgenbesprechung genau damit beendet, dass wir den großen Cliffhanger hatten. Ahsoka erwacht in The World Between Worlds und steht Anakin Skywalker gegenüber. Und jetzt sind wir genau an diesem Punkt angekommen. Und mich würde einfach mal interessieren, nicht nur, wie fandet ihr das, weil das wissen wir mittlerweile, dass wir es alle ziemlich cool fanden, sondern was denkt ihr über dieses ganze Szenario? Was glaubt ihr, was ist hier passiert? Wo befindet sich Ahsoka? Ist es tatsächlich die World Between Worlds? Da gibt es so viele Fragen, und da würde ich jetzt gerne mal tief, tief einsteigen.
Ich muss gestehen, im Nachgang. Also jetzt, wenn ich jetzt die Folge auch mehrfach gesehen habe, auch im Nachgang einfach ein bisschen drüber nachdenken konnte, glaube ich nicht, dass Ahsoka wirklich in der World Between Worlds war. Das war eine Nahtoderfahrung, die sie gemacht hat. Also vielleicht, um das Bild kurz darzustellen, Ahsoka erwacht, du hast es gerade gesagt, auf einer Brücke, die sehr nach der World Between Worlds aussieht. Hinter ihr steht Anakin Skywalker in seinem Episode 3 Outfit und redet mit ihr. Und sie ist total happy und alles cool, und es kommt ja dann zu weiteren Situationen. Also ich glaube aber ehrlicherweise im Nachgang nicht, dass das wirklich die World Between Worlds war, sondern wirklich, dass das eine Nahtoderfahrung war und Anakin quasi ihr Todesengel war, der ihr die Möglichkeit gegeben hat, kämpfe oder sterb. Ja, und in dem Moment, wenn du kämpfst, dann überlebst du. Wenn du nicht kämpfst, dann stirbst du. Und Ahsoka hat sich im Nachgang, wir wissen es ja, hat sich für den Kampf entschieden und kam stärker heraus wie zuvor. Also meines Erachtens nach war das eine Jedi-Nahtod-Situation, die vielleicht einfach dadurch, dass sie diese World Between Worlds kennt, sie war schon mal dort, das war vielleicht einfach dieser Raum, der ihr quasi in ihrem Geiste vorgeschwebt ist. Und Anakin, klar, wenn kann es ja nur Anakin sein. Wäre da jetzt irgendein anderer aufgetaucht, hätte es, glaube ich, auch einfach nicht gepasst. Ja, also ein Plo Koon, der ja auch eine sehr enge Verbindung zu ihr hatte, ja, der hätte auftauchen können, theoretisch, aber dass es Anakin war eigentlich ein Muss. Und von daher, das sind meine 5 Pfennig dazu.
Also mir fällt es immer schwer, über die Welt zwischen den Welten was zu sagen, weil es halt ganz bewusst offen gelassen wird, was das ist. Und es ist ja dementsprechend auch völlig legitim, alles da rein zu interpretieren, was man will. Für mich, also Ahsoka ist an der Stelle für mich zum zweiten Mal gestorben. Das erste Mal, Achtung Spoiler, im Mortis Arc stirbt sie ja eigentlich schon mal. Und hier jetzt nochmal. Und sie wird immer wieder belebt oder sie schafft es immer wieder ins Reich der Sterblichen zurückzukommen. Geht eben nicht in die Macht über oder so. Und das im Zusammenhang damit, dass Morai immer wieder auftaucht, also diese, ich nenne es jetzt mal Eule, lässt mich schon stark vermuten, dass sie eine größere Rolle einnehmen soll und vielleicht auch noch wird. Da lässt ja auch die letzte Folge jede Menge Interpretationsspielraum. Hat sie Anakin getroffen? Ich denke, im Endeffekt hat sie Anakin schon getroffen, ja. Doch, halt als Machtgeist irgendwie, doch, für mich ist das schlüssig. Und ich glaube, dass das einfach ein weiteres Indiz darauf ist, dafür ist, dass sie vielleicht die Rolle der Tochter oder wie auch immer da einnimmt oder da noch eine größere Rolle spielt in dieser Mortis-Nummer.
Da würde ich ganz kurz noch eine Sache einwerfen, wenn ich darf. Also, was ich jetzt gesagt habe und was du jetzt natürlich sagst, Tom, da muss was passiert sein, es muss ein Treffen gegeben haben. Ein wichtiges Indiz dafür ist ja, dass Heras Sohn also diesen Kampf wahrnimmt in der Macht. Also offenbar gab es dort ja irgendwie, es muss was passiert sein, sonst hätte ja Jason diesen Kampf nie wirklich hätte wahrnehmen können. Also von daher, aber die Macht ist ja auch etwas, was keiner wirklich erklären kann. Von daher, nobody knows.
Ja, das Schöne daran ist halt auch einfach, dass wir hier sehr viel Interpretationsspielraum haben, weil Filoni, Tom, du hast gerade gesagt, hat ja schon angesprochen, er will eigentlich die World Between Worlds oder allgemein das ganze Machtkonstrukt immer wieder erweitern, aber jetzt nie im Detail so erklären. Ich nenne es immer so diesen Umstand wie bei Matrix 2, als dann irgendwann Neo vor dem Architekt steht und sagt, so Neo, jetzt erkläre ich dir einfach einmal alles im Detail, was so passiert ist. Und manche finden das gut, andere finden es schön, wenn es eher ein bisschen mysteriös bleibt. Ich finde den Weg, den sie hier gewählt haben, auch echt gut, weil mich lässt das dann nicht unbefriedigt zurück, sondern gerade so wie wir drei jetzt hier sind, wir können dann drüber theoretisieren, was genau ist denn da passiert. Und vielleicht hat keiner von uns recht, vielleicht haben wir alle irgendwo recht. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne, ähnlich wie auch die Macht, dass es so ein bisschen unergründlich ist und wir jetzt nicht sagen, okay, du hast einen Midichlorian-Account von 15.000, also wirst du auf jeden Fall mal Jedi-Meister, sondern es wird alles irgendwie halt angedeutet und man kann viel rein interpretieren. Ich musste bei der ganzen Szene auch oft daran denken, an viele andere Jedis bevor und nach Ahsoka, die halt irgendwie immer innerhalb der Macht ihre quasi Prüfung bestreiten mussten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade nochmal den Bezug zu Rebels haben, ich muss da an Kanan denken, der dann in der Meditation quasi zum Jedi-Ritter geschlagen wird von der guten Seite des Grand Inquisitors, wo wir dann erfahren, er war mal in seinem Leben, bevor er Inquisitor wurde, scheinbar ein Tempelwächter im Jedi-Tempel. Und er war einer der größten Antagonisten und gleichzeitig erscheint ihm dieser in einer Art Machtvision und er muss da diverse Dinge überwinden und Sachen verstehen, die er vorher noch nicht verstanden hat. Und als er an einem gewissen Punkt ist, erwacht er wieder und ist dann voller Tatendrang, ist geistig ganz anders gefestigt, ist bereit vielleicht auch der Meister zu werden, den Ezra braucht. Und ähnlich sehe ich es hier mit Ahsoka. Da schwingen so viele Dinge mit, die im Prinzip seit Rebels oder vielleicht sogar noch früher, aber spätestens seit Rebels, seit sie quasi weiß, ganz sicher, dass Anakin zu Vader wurde. Seitdem ist sie ja irgendwie auch auf Abwägen. Es spiegelt sich in ihrem grauen Outfit zum Beispiel wieder. Sie ist irgendwie, sie würde gerne eine Jedi sein, hat aber Angst vor dem, was aus ihr selbst werden könnte. Sagt auch Anakin in der Folge, dass sie ja quasi die die Fortsetzung ist des Weges der Meister-Schüler-Beziehungen, die alle vor ihnen waren. Das heißt, Yoda hat Count Dooku ausgebildet, Count Dooku, Qui-Gon, Qui-Gon, Obi-Wan, Obi-Wan, Anakin, Anakin, sie. Und sie denkt halt, dass die ganzen Lehren, die Anakin ihr beigebracht hat, im Endeffekt dazu führen könnten, dass sie genau zu dem wird, was Anakin eben ist. Und ich glaube einfach, dass diese ganze Erfahrung hier ihr inneres Verarbeiten dieser Situation war und so nach dem Motto, sie muss jetzt mit ihrer Vergangenheit klarkommen und auf den richtigen Weg kommen, wenn sie in der Welt noch was bewegen will, wenn sie sich entscheidet, leb oder stirb. Sie braucht quasi einen neuen Grund zum Leben und den erhält sie hier durch ja eine Vision der Macht, durch Anakin selbst, was auch immer.
Ja, ich finde, das passt dann auch wieder sehr gut zu dieser selbsterfüllenden Prophezeiung und der Heldenreise, die Star Wars begleitet, weil viele kritisieren Ahsoka in der Serie ja, dass sie sehr abgebrüht, sehr distanziert, sehr kühl wirkt. Und diese Distanziertheit, oder ich interpretiere das jetzt einfach mal als eine Form der Angst, sich zu öffnen gegenüber Sabine oder was falsch zu machen, führt ja im Endeffekt dazu, dass sie ganz verbissen dieses Ziel verfolgt, nämlich Thrawn zu finden oder zu verhindern, dass Thrawn in die Galaxis zurückkehrt. Und führt dazu, dass sie den Kampf gegen Baylan verliert und dass sie im Endeffekt scheitert. Und erst in der Erfahrung mit Anakin, ja, lernt sie, dass sie wieder gelassener sein muss. Und in den Folgen danach äußert sie dann auch immer wieder solche Dinge. Ja, jetzt ist jeder an seinem Platz, wo er sein soll oder so. Oder ich muss gar nicht kämpfen. Das sind so Zitate von ihr, die sie dann später bringt. Das ist ja ein sehr verändertes Verhalten. So. Und da legt sie einfach ihr Vertrauen wieder sehr viel mehr in die Macht und geht wieder weg von so einem dogmatischen Ansatz, den ja der Jedi-Orden eigentlich so erfüllen wollte immer. Und das macht für mich wahnsinnig viel Sinn im ganzen Kontext.
Das merkt man schon, diese Entwicklung, ja, du hast es, Daniel, auch schon ein paar Mal in anderen Folgen gesagt, diese Entwicklung zu Ahsoka, der Weißen, also in Bezugnahme auf Gandalf, dem Grauen, zu Gandalf, dem Weißen, der ja auch aus seiner eher, naja, er hat zwar Feuerwerk gemacht, war aber trotzdem eher so ein bisschen so der Drücke, der miese Peter, so gefühlt in diesem Film oder in dem ersten Film, und dann plötzlich ist er besser. Er weiß, er hat vielleicht auch einfach was gesehen, was andere nicht gesehen haben, und kennt vielleicht auch ein Stück weit die Zukunft. Und ich glaube, das ist bei Ahsoka jetzt halt in dem Fall auch, vielleicht kennt sie nicht die Zukunft, aber sie hat zumindest, sie weiß, dass sie nicht zu Anakin werden kann oder dass sie nicht auf dem Faden von Vader wandelt. Auf Faden von Anakin vielleicht, bis er zu Vader wurde, aber das heißt, das ist ja auch nichts Schlechtes. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Aspekt, den Filoni hier mit rüberbringt, dass er sagt, naja, wir reden von Vader und wir reden von Anakin als getrennte Persönlichkeiten. Vader ist das Böse, Vader ist das Übel, ist eine diabolische Maschine, wie es Ben Kenobi so schön gesagt hat. Aber Anakin Skywalker war der große Held, war derjenige, der die Galaxis mehr oder minder gerettet hat vor vielen Übeln. Und das ist ja etwas, wo, glaube ich, Ahsoka hin möchte, ja, dass sie dann auch retten will. Und wenn sie dafür ihre eigene Existenz opfern muss, im Sinne von, dass sie jetzt in einer anderen Galaxis leben muss, ja, also ich glaube, das ist eine gute Sache.
Ich glaube, man darf eine Sache auch nicht außer Acht lassen, so einen Jedi-Jüngling oder so ein kleines Kind, was erstmal seinen Eltern in frühester Kindheit weggenommen wird, in einen Tempel kommt, da von Jedi unterwiesen und erzogen wird, dann sich diesen Dogmen beugen muss, dann im sehr jungen Jugendlichen, ja, war sie ein Kind oder eine Jugendliche, weiß ich jetzt nicht, aber im sehr jungen Alter schon in einen intergalaktischen Krieg hineingezogen wird, dann innerhalb von diesem Krieg Verantwortung über Tausende von Klonsoldaten, also im Endeffekt Menschenleben, übernehmen muss, dann enttäuscht wird von ihrem Orden, wo sie immer versucht hat, das Beste aus der Situation zu machen, wird sie ja quasi vor Gericht gestellt, ihr wird misstraut, obwohl es, wie soll man sagen, schon Indizien gibt, aber man bringt ihr dann nicht das Vertrauen entgegen, das sie verdient hätte. Sie verlässt dann eine von wenigen Personen, denen sie wirklich vertraut, nämlich Anakin. Dann stellt sich raus, dass der zu dieser diabolischen Maschine wird und so weiter. Also das sind ja tiefgreifende, massive Traumata, die diese Frau erlebt hat. Und das kann unmöglich an irgendeiner Person vorbeigehen. Also dass sie da irgendeine Art von Schaden davon trägt und in so einen Tunnel gerät und versucht, Dinge zu vermeiden, aus Angst davor, es könnte wieder passieren, ja, aus Angst davor, Sabine könnte sich zum Bösen wenden und so weiter und so fort. Sie will ja auch nicht in die intergalaktische Politik eingreifen oder zählt sich zur Republik oder so, zumindest nehme ich das so wahr. Also sie ist ja massiv traumatisiert und massiv psychisch geschädigt und irgendwie war das halt so eine Blitztherapie in der Welt zwischen den Welten. Ne? Da hat sie offensichtlich irgendwas erlebt, was diese Traumata auflöst, aber was es ihr leichter macht, damit umzugehen. Vielleicht auch dadurch, dass ihre Bezugsperson Anakin oder einer ihrer Bezugspersonen ihr halt nochmal die Chance gibt, was zu verarbeiten. Und das finde ich, wenn man das aus der Perspektive mal betrachtet, deswegen finde ich es auch kritisch, wenn Leute Rebels und so nicht kennen, weil die das Vorwissen halt nicht haben und die können das vielleicht dann gar nicht so einkategorisieren. Also wenn man es aus der Perspektive betrachtet, finde ich die Figur schon sehr stimmig. Also für mich hat das alles sehr viel Sinn gemacht.
Ja, zumal es gibt da diesen einen Punkt, es ist als Ahsoka, wir sind ja auch schon in einer anderen Folge davon ausgegangen, Ahsoka gibt sich ja wahrscheinlich die Schuld daran, dass Anakin zu Vader wurde, weil sie ihn verlassen hat. Sie ist mit einer der Gründe und jetzt erfährt sie einfach, hey, das ist gar nicht deine Schuld. Es wird zwar nie so gesagt, nie im Wortlaut, aber sie in den Taten, die Anakin dort zeigt, in den auch die Geschichten, die sie nochmal erlebt, sei das jetzt auf dem Schlachtfeld, wo sie als junger Padawan unterwegs war oder später auch bei der Siege of Mandalore, man merkt einfach in dem Moment diese Machtgestalt, wahrscheinlich der Machtgeist Anakins versucht ihr einfach mitzuteilen, hey, guck mal, es ist nicht deine Schuld und deshalb kann sie natürlich gestärkter aus der ganzen Sache wieder rausgehen und das ist sowas, das ist so cool und so ein cooler Moment, weil ganz ehrlich, die hat sich jahrelang die Schuld dafür gegeben. Also nach dem Treffen, Aufeinandertreffen in Rebels, hat sie sich doch immer die Schuld an dem Tod oder beziehungsweise an dem Verlust Anakins gegeben und an der Auferstehung Vaders. Also so, das ist meine Interpretation des Ganzen. Und da hat sie plötzlich jetzt erfahren, hey, Anakin ist Anakin und Vader ist Vader. Nur weil Anakin jetzt zu Vader wurde, heißt das nicht, dass es deine Schuld ist. Das finde ich, also da kann man Filoni viel, viel vorwerfen, dass es vielleicht an manchen Stellen im Scripting vielleicht ein bisschen eng geworden ist, aber das ist eine der besten Geschichten oder eine der besten Twists, die ich in der Serie gesehen habe, muss ich gestehen.
Und das beginnt ja auch vorher schon. Sie gibt sich ja bei den Klonsoldaten selber die Schuld, dass so viele Soldaten unter ihrem Kommando sterben mussten, zum Beispiel. Ja? Und da macht ihr Anakin ja klar, dass es eigentlich der Krieg ist, der schuld ist. Ja? Und wie soll ich jetzt als Jedi meinen eigenen Padawan später ausbilden? Und auch da sagt er, die Rolle der Jedi ist hier eine andere, als dir die ganze Zeit beigebracht wurde, dass sie es ist. Ja? Du bist nicht der Friedenshüter mehr, sondern jetzt musst du ein Krieger sein. Und solche Dinge sind das. Und was ganz ein symbolischer und bedeutungsschwangerer Moment für mich war, ist, als sie diesen letzten Kampf wieder auf dieser Brücke machen, Ahsoka entwaffnet Anakin, hält ihm das Lichtschwert an den Hals und sagt im Endeffekt, sie entscheidet sich fürs Leben, wirft das Schwert dann aber weg und entscheidet sich halt einen friedlichen Weg zu gehen, so wie Luke das eben auch tut bei Darth Vader. Und das ist ja ein Wow-Moment, wo man sagen muss, okay, sie hat jetzt dieselben Schlüsse gezogen, wie Luke gezogen hat, worum es eigentlich geht. Dass halt der Kampf eigentlich nicht darin besteht, das Böse zu vernichten, sondern halt nicht kämpfen zu müssen oder einen Kampf zu vermeiden, präventiv zu handeln, vielleicht sogar schon. Und ja, das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ja, definitiv. Ich sehe hier auch eine sehr große Parallele zur Obi-Wan-Kenobi-Serie, wo ja auch Anakin und Obi-Wan sich wieder gegenüberstehen und ähnlich wie es eben auch Ahsoka ist, dass Obi-Wan ist ja ein gebrochener Mann. Er ist nicht der Obi-Wan, wie wir ihn kannten, und er ist auch noch nicht der, den wir in der Originaltrilogie zu sehen bekommen. Und dann steht er Vader gegenüber, gewinnt sogar das Duell, und ähnlich wie Ahsoka hier, er entscheidet sich für das Leben und nicht dafür, Vader umzubringen. Das wird ja auch von vielen Leuten kritisiert. Ja, warum bringt Obi-Wan hier Vader nicht um? Warum lässt er ihn laufen? Und natürlich kann man das hinterfragen, aber das ist einfach das irgendwie vielleicht, was auch einfach den wahren Weg der hellen Seite der Macht, den wahren Weg eines Jedi-Meisters eben ausmacht, dass man nicht in dem Moment jetzt hat, sich für den Tod entscheidet, auch wenn es vielleicht dann präventiv besser wäre. Das ist ähnlich wie zum Beispiel auch Batman. Batman bringt seine Feinde nicht um. Das sagen ja auch die Leute schon immer, ja, das Leben in Gotham City wäre viel schöner, wenn Batman einfach seine Feinde umbringen würde. Aber das ist einfach diese Moral und dieser Kodex, an den sich hier halt auch Obi-Wan und Ahsoka eben hält. Und beide gehen nach dieser Begegnung eben als ja geänderte Person hervor, die dann wieder auf dem richtigen Weg sind und ähnlich wie Obi-Wan zu dem Meister wird, den wir dann zum Beispiel eben auch in Rebels sehen, als er Maul gegenübersteht, als er in sich gefestigt ist. Ähnlich ist es dann halt eben auch ja mit Ahsoka. Und da finde ich die Parallelen auch wieder richtig gut getroffen. Und man sieht ja auch, du hast es gerade gesagt, Tom, als sie dann gegenübersteht mit dem Schwert an seiner Kehle. Und es sieht so aus, als würde sie kurz auch so Sith-Augen bekommen. Also es ist eine Mischung aus, ja, vielleicht so eine Spiegelung des roten Schwerts in ihren Augen. Aber es sieht so ganz kurz danach aus. Und dann lässt sie das aber gehen und ja, sagt, sie entscheidet sich für das Leben. Und es ist einfach, ja, ein toller Moment, und in dem Moment ja kehrt sie dann halt auch wieder ins Reich der Lebenden zurück, weil du hast vorhin gesagt, Tom, sie scheint hier zum zweiten Mal gestorben zu sein, aber kommt irgendwie wieder zurück, weil sie noch unerfüllte Aufgaben hat, weil irgendwas Übernatürliches ist natürlich mit ihr passiert, weil sie war da keine Ahnung wie lange unter Wasser, und es ist ja bekannt, dass auch Togrutas nicht unter Wasser atmen können, das heißt, wenn sie da keine Ahnung wie viele Stunden oder wie lange sie da unten war, gelegen hätte, hätte sie eigentlich tot sein sollen, aber aus irgendeinem Grund kehrt sie zurück und ist irgendwo ja eine geänderte Person.
Ja, das sind ja, aber das, da hast du jetzt gerade noch was angesprochen. Also dieser Moment, der, ich weiß, da werden mich jetzt viele verhassen, aber es gibt einen ähnlichen Moment in Episode, ist es 8, der Leia-Moment, wo Leia ja auch an einer Stelle ist, wo sie eigentlich gar nicht mehr atmen könnte, und zwar im All schwebend und eigentlich dem Tode nahe sein müsste, und auch trotzdem durch die Macht, durch ihren Bezug zur Macht, das Ganze überlebt. Also ich glaube, ja, das ist egal, in welcher Spezies du angehörst in Star Wars, wenn du Teil der Macht bist und die Macht etwas mit dir vorhat, dann, ja, die Wege der Macht sind unergründlich, ja, von daher kann es hier natürlich schon sein, wie du es schon auch vermutest, dass hier einfach die Macht quasi ihr das Leben verlängert hat. Und ich meine, sie ist ja nun mal auch, Tom, du hast es vorhin angesprochen, im Mortis Arc war sie schon mal gestorben, sie ist mit der Seele, oder ich sag mal mit wie nennt man es? Das ist das, die, ich sage jetzt einfach mal Seele der Schwester quasi gefüllt worden. Vielleicht hat das ja auch einen Grund. Ja? Vielleicht ist sie jetzt auch an jedem anderen Ort, wäre sie vielleicht auch gestorben in dem Moment. Aber hier ist sie auch der Macht so nah. Vielleicht, also kann ja auch alles möglich passieren. I don't know.
Ja, viele Interpretationen.
Man muss halt an der Stelle einfach auch wissen und man muss einfach wissen, dass es sich um eine Fantasy-Serie auch handelt. Und man darf da nicht mit realistischen Ansätzen dran gehen. Natürlich ist jemand, der so lange in einem Ozean schwimmt, unterkühlt, untergegangen, erstickt und ertrunken. Ja, das ist ganz klar. Aber das ist nicht der Maßstab, den man bei Star Wars haben darf. Weil ich habe jetzt immer wieder Stimmen gehört, die solche Sachen halt kritisieren und da irgendwelche Sachen ankreiden wollen. Aber es ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Ich würde einfach mal appellieren an die Leute, die das unsinnig finden, gebt der Serie mal eine Chance und versucht mal ein bisschen rein zu diggen, wie man so schön sagt, und rauszufinden, was das Universum für Lösungsansätze bietet, dahingehend. Weil es gibt da etliche und das macht für mich zum Beispiel auch eine große Freude an Star Wars aus, dass man da so sich reingraben kann.
Ja, definitiv. Und vor allem ist es auch immer so ein Ding, ich habe in vielen Diskussionen rund um die Serie schon auch so mitbekommen, die kratzen so sehr oberflächlich und versuchen so sehr, das in den Kontext von realen Dingen, wie du sagst. Natürlich, wenn einer von uns drei hier ins Wasser fällt, dann wären wir mausetot. Aber es ist halt eine Fantasy-Welt und da sind die Dinge einfach anders. Und ich habe da teilweise dann auch einfach kein Verständnis dafür, wenn Leute dann mit solchen Maßstäben an so eine Serie irgendwie rangehen, weil es ist doch nicht Sinn und Zweck, versuchen, das in realen Kontext zu setzen, in solchen Dingen, weil ich glaube, Dave Filoni weiß selber, dass man unter Wasser nicht atmen kann und dass Menschen da oder Lebewesen da vielleicht schnell tot sind. Ja, das ist auch so ein leidiges Ding, das, was ich auf jeden Fall auch nochmal hier ansprechen möchte, das habe ich mir nämlich mal notiert. Ich höre ja auch diverse andere Podcasts und so weiter und ohne da jetzt natürlich jemanden öffentlich namentlich anzukreiden, wollte ich auf jeden Fall mal ansprechen, dass der Ahsoka-Serie an vielen Stellen ja so vorgeworfen wurde, dass die Serie nur aus Exposition-Dumping und solchen Dingen erzählt. Also Exposition-Dumping wird so im Fachjargon, nenne ich es mal, genannt, wenn einfach jemand eben, wie ich es vorhin gesagt habe, der Architekt von Matrix, uns Zuschauern mehr oder weniger vorkaut im Detail, was ist denn hier jetzt passiert, damit auch jeder ganz klar verstanden hat, was ist denn da los und es gibt kein zwischen den Zeilen lesen, sondern schwarz auf weiß, was hier passiert ist. Und das wurde der Ahsoka-Serie an vielen, vielen Stellen hier vorgeworfen. Und ich finde, wir haben jetzt, keine Ahnung wie lange, bestimmt 20 Minuten drüber geredet, über diese Szene in der World Between Worlds und haben so viele unterschiedliche Aspekte dargelegt. Und da frage ich mich, wo war denn hier bitte das Exposition-Dumping? Es ist doch gerade irgendwie hier schön als Gegenargument zu sehen, es wurde halt eben nicht alles vorgekaut und man muss sich da reindenken und muss ein bisschen überlegen, was ist denn da im Ganzen passiert. Und deshalb ist es so ein Kritikpunkt, den ich einfach ja hier sage, wir haben es gerade widerlegt. Manchmal muss man sich halt einfach auf solche Dinge auch einlassen, nicht dann immer nur rummaulen.
Ich möchte auch sagen, die Meinung der Leute, die sollen ihre Meinung ruhig haben dürfen, das ist nicht mein Punkt. Aber manchmal wird diese Meinung mit so absoluten Argumenten unterstrichen und das finde ich ist nicht gerechtfertigt. Das hat einfach keinen wirklichen Nährboden und da würde ich mir wünschen, dass die Leute einfach ein anderes Bewusstsein entwickeln für das, was sie davon sich geben, weil only a Sith deals in absolutes. Und ja, es macht halt für mich keinen großartigen Sinn. Und es bietet auch keinen Mehrwert für Star Wars oder für euch selber. Ihr schaut doch die Serie gerne. Warum versaut ihr euch das selbst durch sowas? So sehe ich das. Aber wie gesagt, keine persönliche Kritik. Ich würde mir einfach einen anderen Umgang manchmal wünschen.
Da bin ich ganz bei dir. Das ist auch so, ich würde mir wünschen, dass einfach, ja, wie du sagst, bevor solche Absolutionen rausgehauen werden, dass man einfach ein bisschen weiter denkt und ja, da findet man sehr viel. Ich habe Verständnis, wenn das für manche Leute zu komplex ist. Wir haben es auch schon angesprochen, wenn jemand Rebels und Clone Wars nicht kennt, ist es ja kein Vorwurf und da kann man der Serie auch sagen, fehlt vielleicht ein bisschen was. Aber an gleicher Stelle sage ich halt, für jemanden, der halt krass im Fandom drin ist, der kriegt halt dann solche Dinge mit. Und wir als Podcast versuchen da ja dann auch irgendwie unseren Beitrag zu leisten, weil vielleicht können wir durch unsere Analyse hier Leuten, die vielleicht da noch Probleme hatten oder eben die Rebels und Clone Wars immer noch nicht geguckt haben, da ein bisschen die Augen öffnen, ein bisschen vielleicht unsere Sicht der Dinge schildern. Und vielleicht bringt es dann jemand was, dass er vielleicht einfach nochmal einen anderen Blick darauf wirft und das dann ja einfach nochmal anders wahrnimmt. Was ich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollte, ist die Schauspielerin Ariana Greenblatt, die hier in der Folge die junge Ahsoka gespielt hat. Und die fand ich einfach fantastisch. Also mich hat das so hart getroffen, dass es so ein kleines oder ein junges Mädchen in so einem Kriegsszenario ist, weil ja doch durch die Animation Ahsoka für mich irgendwie Gerade zum Beispiel jetzt in der letzten Staffel beim Siege of Mandalore Arc wirkt sie deutlich älter, wie sie tatsächlich einfach ist. Vielleicht liegt es auch einfach daran, Ashley Eckstein ist halt auch mittlerweile schon älter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie ist, aber sie müsste wahrscheinlich auch irgendwas mit um die 40, vermute ich jetzt mal einfach sein. Oder zumindest mal in den Ende 30ern. Und sie ist halt einfach nicht mehr die Ahsoka, die Kleine von 2008, wobei sie ja selbst dort schon älter war wie ihre Rolle, aber das immer sehr gut kaschiert hat. Aber hier wird einem nochmal ganz klar bewusst, es ist ein fucking kleines oder ein junges Mädchen, das in den Krieg geschickt wird vom Jedi-Orden und da Entscheidungen treffen muss, dass das Leben von Tausenden von Klonen betrifft. Und das wurde hier richtig, richtig gut dargestellt und hat mir auch nochmal auf einer anderen Art und Weise die Augen geöffnet, was ich vorher gar nicht so bedacht hatte irgendwie.
Also dieser Krieg auf Ryloth, wie dann diese gefallenen Klonsoldaten auf den Bahren liegen und Ahsoka die Hand nimmt und man dann am Ende noch sieht, wie die Hand so richtig erschlafft und der offensichtlich stirbt und auch dieser Medi-Droid dann im Hintergrund sagt, wir haben ihn verloren oder we've lost him or we are losing him, irgendwie sowas. Wow, also das war schon heftig. Und Anakin sagt dann auch im Dialog irgendwie noch sowas, ja, wenn du keine Kämpferin wirst oder keine Soldatin wirst, dann stirbst du einfach. Und diese knallharte Realität und ihre Mimik, wie sie das alles rübergebracht hat und gespielt hat, richtig großes Kino. Und da war mir dann auch nicht mehr so wichtig, ob die Schauspielerin jetzt perfekt wie eine junge Rosario Dawson aussieht oder so. Für mich hat der Charakter in dem Moment einfach super gut funktioniert und die hat das genau die Emotionen und genau eine junge Ahsoka perfekt transportiert für mich. Und ich gebe euch da oder dir, Daniel, recht, hammer gut. Passt wieder zu diesem wunderbaren Cast. Einfach richtig gut ausgesucht.
Also stimme ich auch zu. Die junge Frau ist echt gut. Sie war auch als junge Gamora zu sehen in den Avengers-Filmen. Also war auch erstmal so, what? Die? Krass. Also ich habe sie auch nicht erkannt. Ich habe es dann erst am Nachgang im Abspann, habe ich dann den Namen gesehen, habe gesagt, ach ja, doch, den Namen kennst du. Was ich aber gerne zu diesen allgemeinen Bildern sagen möchte noch, in dieser Szene, Ryloth oder auch Mandalore, es gab ja auch viel, ich sag mal, Gemecker über die Tatsache, dass man so gar nicht was gesehen hat von der Umgebung. Also, dass das alles sehr neblig war und alles so irgendwie trübe. Und da habe ich so gedacht, warum meckert man denn da? Weil das ist doch eigentlich gerade gut. Es ist ja auch genau das. Es geht nicht um das Drumherum. Es geht nicht um den Krieg im Allgemeinen. Es geht in dem Moment um Ahsoka, die wir sehr gut sehen können, die einfach zentral im Bild steht. Und wenn das wirklich eine Erinnerung ist, die sie abruft in dem Moment, wo sie dort auf Ryloth ist oder später auf Mandalore, dann ist es ja genau das, was ich erwarte, dass ich mich nicht an die Details drumherum erinnere, sondern vielleicht nur an das, was gerade jetzt mir als Person passiert. Und das finde ich so, so gut. Das ist so eine gute Darstellung. Und ich kann auch jeden verstehen, der dann sagt, Mensch, das fand ich blöd, ich hätte gern mehr von der Umgebung gesehen, aber unter dem Aspekt habe ich es für mich erklärt und unter dem Aspekt war es für mich einfach eine perfekte Darstellung genau dieser Momente.
Ja, und die Folge ist doch auch ein super Recap, so in wenigen Minuten den Werdegang von Ahsoka nochmal nachzuskizzieren. Fand ich total gelungen. Also selbst wenn man Clone Wars jetzt nicht gesehen hat, das ist eigentlich der Moment, wo man so ein bisschen tiefer in den Charakter eintauchen kann und das Bild auch größer werden müsste eigentlich, wenn man dem Ganzen die Chance gibt.
Wenn ihr nichts mehr habt zu dem Thema, dann würde ich mal einen Punkt weitergehen. Und zwar haben wir im nächsten Punkt hier Sabine und Ahsoka, also eine spannende Meister-Schüler-Beziehung, die auch durch die Ereignisse, die wir gerade eben besprochen haben, sich nochmal stark verändern. Und außerdem haben wir auch eine wichtige Info, die wir die ganze Staffel nicht hatten, haben wir tatsächlich am Ende der Serie erfahren. Und zwar, was zwischen Rebels und jetzt mit den beiden überhaupt passiert ist. Also wir wissen immer noch nicht, wie es genau dazu kam, dass Sabine Ahsokas Padawan wurde. Aber wir wissen jetzt zumindest, warum es zum Bruch zwischen den beiden gekommen ist. Und zwar wurde ja hier schon oft im Mandoverse, haben wir schon öfter gesehen, was mit Mandalore passiert ist, als das Imperium da quasi den ganzen Planeten zerbombt hat und quasi die mandalorianische Kultur nahezu ausgelöscht hat. Und wir erfahren hier jetzt auch, dass Sabines Eltern und ihre ganze Familie unter den Todesopfern war und dass Sabine zu dieser Zeit Ahsokas Padawan war und die Beziehung zwischen den beiden dann in die Brüche ging, weil Ahsoka quasi Angst hatte, wenn sie Sabine weiter ausbildet, dass sie den Weg zur dunklen Seite nehmen könnte, weil sie so viel Wut auf das Imperium, was sie davor ja schon hatte und jetzt nochmal gesteigert ins Tausendfache in sich trägt. Und dadurch, dass Ahsoka eben kein Vertrauen 100% in sich selbst hatte, hatte sie in dem Moment auch nicht das hundertprozentige Vertrauen in Sabine. Und das fand ich sehr spannend, dass wir das nun endlich erfahren haben. Eure Gedanken dazu?
Ja, also ich habe lange darauf gewartet, dass wir eine Erklärung zumindest für den Bruch bekommen. Ja, dieses, wie kam das überhaupt dazu, das erfahren wir ja also noch gar nicht. Und ich stelle mir jetzt auch nicht mehr vor, dass wir das überhaupt noch in Live-Action bekommen. Ich denke, das werden wir in Form eines Comics oder einer Buchreihe in irgendeiner Form so bekommen. Ich mag aber den Gedanken, diese Idee zu sagen, hey, wir haben hier mit Sabine, und da müssen wir vielleicht jetzt auch nochmal kurz weitergreifen, Sabine kann die Macht nutzen. Wir haben erfahren, dass die Macht etwas ist, was alles durchflutet, was quasi Bestandteil einer jeden Spezies, eines jeden Wesens in der Galaxis ist. Nur es ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Und Sabine ist dabei, diesen Muskel zu trainieren, oder hat auch mit Ahsoka trainiert. Und dann kommt natürlich dieser Moment, ne, die Nacht der tausend Tränen, das Imperium zerbombt Mandalore, und Sabine muss ja verzweifeln. Wobei wir auch gesehen haben, es gibt ja auch ein sehr, sehr gutes Gegenbeispiel in der Star Wars Geschichte, wobei ist kein richtig tolles Beispiel, aber wir sehen ja auch Leia Organa, die einen kompletten Planeten verliert, die also nicht nur ihre Freunde, ihre Familie verliert, sondern vielleicht auch einfach alles, was für sie jemals stand. Und sie ist ja auch eine Machtanwenderin, auch wenn sie später erst wirklich für sich wahrnimmt, aber sie ist ja trotzdem auch nicht böse dadurch geworden. Also so wie sich jetzt Ahsoka das bei Sabine denkt. Aber klar, Sabine ist schon immer sehr, ja, ich sag mal, in ihrer Art und Weise sehr aggressiv gewesen, also das auch wenig bös gemeint, sondern sie ist ja, sie hat dann auch lieber erstmal geschossen, als bevor sie nachgefragt hat, was los ist. Und ich glaube, das war einfach die Angst, die hier Ahsoka gesehen hat und mitnehmen musste. Ich finde die Entscheidung, die Konsequenz, dass sie sich dann getrennt haben, nicht verkehrt, aber trotzdem irgendwie falsch, weil ich glaube, in dem Moment, und das sagt ja Ahsoka auch, sie hat Anakin verlassen, sie hat Sabine verlassen, und vielleicht hätte sie gerade wieder jemanden auf die dunkle Seite gebracht, in dem Moment, wo sie sie verlässt. Also von daher war das vielleicht gar nicht so gut durchdacht, aber mein Ahsoka hat ja auch jetzt erst die Erfahrung gemacht, dass Anakin ja gar nicht dass sie schuld ist, dass Anakin der geworden ist, der er geworden ist, als Vader, sondern dass es andere Gründe hatte. Und eventuell liegt es einfach genau, also ich kann mir einfach vorstellen, dass im Nachgang hätte es auch anders ausgehen können. Also so eine Darkseid Sabine, auch eigentlich keine schlechte Idee. Ich meine, sie hat nicht viel Macht, aber wer weiß, was daraus hätte werden können. Weil die dunkle Seite, die Macht ist ja noch stärker. Die ist ja einfach, weil sie leichter, verführerischer ist. Ja, und von daher, vielleicht hätte da was werden können. Vielleicht mache ich da mal ein What-If draus.
Vorlage für im Cosplay. Vielleicht inspirieren wir jetzt hier mit der Idee jemanden da draußen.
Genau. Also ich sehe Sabine ja relativ kritisch in ihrer Rolle hier. Ich habe es früher schon mal gesagt, sie ist Ingenieurin, hat Superwaffen entwickelt, ist Mando, Künstlerin und so weiter. Und jetzt kann sie halt auch noch die Macht beherrschen, auch wenn zunächst mal nicht besonders gut. Also das ist so mein einziger wirklicher Kritikpunkt an der Serie, dass mir Sabine ein bisschen zu mächtig wird, so langsam. Ja, manche dieser Aspekte werden hier auch gar nicht mehr aufgegriffen. Also Künstlerin ist sie definitiv nicht mehr hier, oder man sieht nichts von ihrer Kunst. Das finde ich, halt einfach ein bisschen, für mich ist es merkwürdig, weil da in der Vergangenheit auch im Kontext zu Thrawn dann schon irgendwie, Sachen angesprochen wurden. Aber wenn man das mal außen vor lässt, also für mich hat das, für mich ist auch sehr nebulös, dieses ganze Verhältnis zwischen Ahsoka und Sabine. Man weiß halt, wie ihr schon gesagt habt, nicht, was wirklich passiert ist. Ich hatte am ersten noch so einen Luke-Yoda-Moment im Kopf, in welchem Film war es denn gleich wieder, Episode 5, wo er sagt, ja, du kannst jetzt nicht gehen, du musst dein Training beenden. Und er sagt aber, ich gehe jetzt aber. So, und dann fliegt er los und alles geht schief, so ungefähr. Und so ähnlich stelle ich mir das bei Ahsoka und Sabine vor. Nur, dass vielleicht nicht der Schüler abhaut, sondern die Meisterin irgendwie das Verhältnis dann beendet. Ja, keine Ahnung. Wir haben vorhin über Traumatisierungen gesprochen. Da hat ja Sabine auch jede Menge. Das ging ja in Rebels schon los mit dieser Superwaffe, die wahnsinnig, die irgendwie die Beskar-Rüstungen völlig unwirksam macht. Oder ja, jetzt ist nicht nur ihre Familie, glaube ich, ausgerottet worden, sondern ihr ganzer Clan, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also der Clan Ren existiert jetzt nicht mehr.
Ja, das war jetzt auch verstanden, ja.
Ja. Ja.
Aber ich finde einen Aspekt gerade ganz interessant, etwas, weil du jetzt gerade Yoda und Luke ansprichst. Ich erinnere mich hier jetzt an Episode 1 zurück, wo Anakin vorm Rat der Jedi steht und Yoda dann zu Qui-Gon sagt, er ist zu alt. Und wenn wir jetzt überlegen, dass Ahsoka jetzt eine Sabine als Padawan-Schülerin aufnimmt, und da, vielleicht ist auch genau da so ein Aspekt zu sehen, dass sie einfach zu alt ist, schon zu mental gefestigt, man kann sie nicht mehr irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, formen vielleicht, wie man sich das, wie das ein Jedi-Meister mit seinem Schüler ja in der Regel macht. Also ich sehe jetzt, Obi-Wan hat sich auch nochmal sehr entwickelt in seiner Zeit, aber vielleicht ist es genau dieser Aspekt, ne, dass wir einen zu alten Padawan haben und Ahsoka kommt irgendwie an eine Grenze und merkt, ich komme hier nicht mehr voran, und dann gibt sie das Ganze auf. Dann sagt sie, ey, das ist mir nichts, das schaffe ich nicht, Feierabend. Auch Spekulation, ne? Aber wir wissen auf jeden Fall, es gab einen Bruch zwischen beiden, wie der zustande gekommen ist. Wie gesagt, da bin ich super gespannt, ob wir da noch was in irgendeiner schriftlichen oder Comicform kriegen.
Ja, oder also für mich fällt das so unter die Kategorie, wird in Zukunft irgendwie mal erzählt. Ich fände es zum Beispiel ganz cool, wenn wir einfach in Staffel 2, Folge 1, einfach mal Close-up Sabine und die fliegt jetzt nach Mandalore oder was auch immer irgendwie. Also da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Aufklärung. Also so jetzt aus dem Stegreif kann ich gar nicht so viel dazu sagen irgendwie, außer den Dingen, die ich gerade genannt habe.
Ihr habt gute Punkte angesprochen, die mir auch so im Kopf rumgegangen sind. Also ich habe auch noch immer so ein paar kleinere Probleme mit eben der Art, wie Sabine hier dargestellt wird. Also nicht, ich finde ihr die Figur an sich super. Ich finde die Schauspielerin macht das richtig, richtig stark. Also daran liegt es gar nicht, sondern es ist auch für mich so, ich hatte das eigentlich nie im Kopf, dass sie machtfähig sein könnte, auch wenn es da, wenn man jetzt so guckt, ich habe auch so einen Zusammenschnitt gesehen, so Andeutungen, was in Rebels schon vorkam. Vielleicht, wenn ich jetzt Rebels nochmal gucken würde, gerade so die hier Trials of the Darksaber und so, da gibt es ja schon so das ein oder andere, der ein oder andere Hint in diese Richtung. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass hier uns erzählt werden will, eben mit dem, ja, sie ist zu alt, sie hat da im Kopf, ist sie einfach schon zu weit, um halt zu verstehen, es ist halt einfach möglich, einen Becher mit der Macht fliegen zu lassen oder was auch immer. Vielleicht wäre sie nicht bei den Mandalorians aufgewachsen, die halt auch ihre ganz eigene Kultur haben, die so ein bisschen entgegengesetzt dem der Jedis ist. Vielleicht wäre sie auf Coruscant geboren worden und früh entdeckt worden und als Padawan im Tempel aufgewachsen, hätte sie vielleicht eine andere Story gehabt. Und ich glaube halt auch, dass letzten Endes, wir sehen sie zum ersten Mal die Macht einsetzen, nachdem sie dann auch dieses klärende Gespräch mit Ahsoka hatte. Also als Ahsoka ihr dann nahelegt, ja, mein Meister Anakin, der hat immer an mich geglaubt, auch wenn er vielleicht nicht immer verstanden hat, was mit mir genau war, oder eben so wie jetzt mit der Gerichtsverhandlung. Anakin wusste ja genauso wenig wie die anderen vom Jedi-Rat, dass Ahsoka das nicht wirklich war. Aber es bestand für ihn nie den Zweifel, dass wenn sie ihm sagt, ich habe das nicht getan, dann glaubt er ihr und steht mit 100% zu ihr. Und ich glaube einfach, Sabine hatte lange Zeit oder vielleicht auch noch nie so das Gefühl, dass Ahsoka zu 100% hinter ihren eigenen Lehren steht und hinter ihr steht. Und nachdem sie quasi dieses Gespräch hatte mit ihr, glaube ich, bewegt es in ihr einfach was, dass sie jetzt einfach auch an sich selbst glaubt, weil Ahsoka an sie glaubt. Und ich bin immer noch so ein bisschen in der letzten Folge, also ich habe jetzt kein Problem damit, dass sie das Schwert zu sich zieht, dass sie jetzt dann direkt Ezra hilft, da den weiten Machtsprung zu machen. Ich habe mich mittlerweile damit arrangiert. Beim ersten Mal war ich da etwas irritiert, weil es dann irgendwie doch für mich ein bisschen schnell gewirkt hat und ich da ein bisschen wenig Kontext hatte. Wenn man dann aber tiefer gräbt und drüber nachdenkt, kann man schon sagen, okay, ich glaube, ich weiß, was Filoni uns damit sagen wollte. Gleichzeitig sage ich aber auch aus meiner Position, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es ein bisschen anders erzählt wird, ein bisschen ausführlicher, ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht direkt in Worte fassen, aber ich hoffe auch, dass da Retro aktiv vielleicht noch ein bisschen dazu beigetragen wird, dass wir noch mehr Verständnis für das Ganze kriegen.
Ja, da ging es mir ähnlich. Also das ging mir einfach zu schnell, dass sie gleich so einen mächtigen Force-Push machen kann. Ich meine, im Endeffekt wird dann noch so ein Slapstick-Element reingemacht. Das hat dann wieder gut gepasst, weil das in Rebels auch immer so ist. Hat halt dann doch so ein Inch nicht gereicht. Aber da hätte ich, das habe ich vorhin gemeint, wo ich gemeint habe, vielleicht 2 Folgen mehr, da hätte man sich vielleicht noch mal Zeit nehmen können, dass Sabine es dann doch irgendwie schafft, den Becher erstmal zu ziehen, bevor sie dann ja das Lichtschwert, ja, obwohl das mit dem Lichtschwert ist schon wieder so ein Zitat an Episode 5 auch, wo Luke da in dieser Wampa-Höhle ist, das fand ich dann schon wieder ganz passend. Aber der Push, also du hast es ganz gut ausgedrückt, man kann sich damit schon arrangieren. Es ging mir auch ein bisschen zu schnell. Aber was ich eigentlich interessanter fand jetzt als die Beziehung zwischen Ahsoka und Sabine, ist ja die Beziehung zwischen Sabine und Ezra, weil Sabine ist ja, habe ich ja gerade schon gesagt, auch ein gebranntes Kind und hat dann in der Ghost Crew ihre Familie und mit Ezra so eine Art kleinen Bruder gefunden. Und das ist ja auch ihre Motivation, um dann wirklich mit Baelen und so mitzugehen und ja, sich dem Ganzen zu fügen, in der Hoffnung, dass sie halt wieder Ezra findet. Das fand ich eigentlich das hat Sabine eigentlich mehr Kontrast und mehr, ja, Charakter gegeben als dieses, ich möchte jetzt nicht Bitchfight sagen zwischen den beiden Frauen, aber jetzt habe ich es eh schon rausgehauen. Ja, das fand ich dann immer ein bisschen schöner zu verfolgen, diese Handlungsstrang.
Jetzt dieses Machtthema mit Sabine, also ich muss ganz ehrlich gestehen, das hat mich so gar nicht gestört. Wir hatten es ja in einer anderen Folge schon mal angesprochen, ich habe einfach immer an die Worte von Ben Kenobi gedacht, ja, die Macht ist einfach überall, sie durchfließt und sie durchströmt und sie hält die Galaxis zusammen. Das ist für mich einfach dieser Moment, wo ich denke, ja, okay, warum nicht auch Sabine? Ne, das kann auch jeder andere sein. Und wir wissen ja auch, dass es auch andere gab, die die Macht sich quasi injizieren wollten. Ich rede jetzt hier von Moff Gideon, der das versucht hat, durch Grogu gewaltsam quasi reinzubekommen. Und vielleicht ist auch das etwas, auf was diese Serie jetzt auch anspielt, dass wir halt einfach vielleicht auch in Zukunft, wer weiß ja, was mit Gideon, ob nochmal Gideons Klon in irgendeiner Form auftauchen, ob es noch eine andere Klonstation gab.
Ja, er hatte keinen Schnurrbart.
Ja, genau. Wir wissen es nicht. We don't know this. Aber vielleicht gibt es ja dann irgendwann diese Situation, dass sie auch einen neuen Orden aufbauen oder dass Luke den neuen Orden aufbaut, auch mit Wesen, die nicht so mächtig sind in der Macht, wie er es selber ist, sondern einfach nur so ein gewisses Potenzial haben, so eine Mini-Nuance, wie Sabine ist, und darauf aufbauen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum der Orden, sein Orden dann später untergeht. Ja, ich meine, wir wissen, warum er Orden untergegangen ist, wer dafür zuständig war. Ben, ich schau dich da gerade an. Ich konnte mich damit gut arrangieren, also nicht mal arrangieren. Ich fand das irgendwie in Ordnung. Ich habe da kein Problem mit gehabt. So auch heute, nachdem ich jetzt ein paar Wochen über die Serie schlafen konnte, finde ich das einfach, für mich ist es in Ordnung.
Ich frage mich auch immer, ob das kulturell bedingt einfach ist, dass uns sowas auffällt. Weil, ich meine, wir spielen halt lieber Fußball und die Amerikaner finden halt Basketball besser. Bei uns fällt halt in 90 Minuten unter Umständen gar kein Tor. Bei Basketball wird halt ständig gepunktet. Vielleicht ist das für deren Sehgewohnheiten auch gar nicht so, fällt das gar nicht so ins Gewicht, und bei uns schon. Das wäre mal interessant, was ein Soziologe dazu sagt.
Von euch noch, Gedanken zu Sabine, Ahsoka, weil dann würde ich direkt sagen, Tom, du hast schon angesprochen, Ezra, lange haben wir drauf gewartet, gab im Vorfeld viele Gerüchte, wird es der Darsteller, der in Disneys Aladdin gespielt hat, weil ja auch Ezra so ein kleiner Aladdin-Verschnitt war am Anfang der ersten Staffel Star Wars Rebels. Es wurde dann doch Eman Esfandi und ich fand, der hat seine Sache richtig gut gemacht. Also es gab viele, viele gute Castings in Ahsoka, in der Serie, aber ich fand auch vor allem Ezra, also die Gesichtszüge, die Nase, die Art, wie er redet, also das war für mich fast wirklich eine Animationsfigur, die zum Leben erwacht ist. Vor allem, wenn man mal noch irgendwie nach Bildern googelt von dem Darsteller, wie er tatsächlich mit kurzen Haaren und ohne diesen Bart, also in echt aussieht. Das ist noch mehr der Ezra, den wir zuletzt in Rebels gesehen haben. Wie fandet ihr die Einführung von Ezra und wie hat euch die Umsetzung gefallen?
Also umgesetzt, gecastet, mega geil. Also das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Nicht nur optisch, sondern auch seine ganze Gestik. Und wie er den spielt, also kann mich dann an so einen Moment in dem Dorf erinnern, wo er sagt, ja, ihr könntet uns erstmal gefangen nehmen oder so. Oder auch, dann, wo man sich versucht so rauszureden oder auch am Schluss, wo er dann die Night Trooper-Rüstung sich schnappt und dann kommt noch dieser Comlink, ja, Verstärkung ist auf dem Weg und ja, so, ja, danke fürs Informieren. Oder irgendwie auch dieses Slapstick, ja, er hat sich doch noch festgehalten außerhalb des Bildes. Also das passt echt mega, mega gut. Und der hat mir auch richtig gut gefallen, der Ezra.
Ja, 100%. Also ich hatte auch ähnlich wie bei Hayden Christensen in der Episode 4, so die letzte Szene, die wir gesehen haben, wo ich gedacht habe, oh, passt er? Aber als man ihn dann wirklich ein bisschen mehr gesehen hat, ein bisschen im Gespräch gesehen hat, so wirklich mal auch in Action. Also ich muss sagen, der ist echt gut gelungen. Auch hier wieder ein Vorteil der deutschen Synchro, weil das ist ja ein Thema, was ja in Amerika halt auch immer das gleiche wie bei Hera war. Er hat deutsche, die Stimme ist halt nicht die gleiche, wie man sie lange kennt. Hier Konrad Bösherz hat Ezra gesprochen. Ganz, ganz großartig. Er kam, es hat funktioniert. Das hat einfach toll geklappt. Also ich habe echt ein super Gefühl mit dem Kerl gehabt. Und ja, gut, ein bisschen wild um den Kopf rum, aber nach 10 Jahren kann man ja auch einfach mal sagen, hey, ich habe mich halt 10 Jahre nicht rasiert. Wenn ich mich 10 Jahre nicht rasieren würde, ich glaube, ich würde nicht so gut aussehen wie der.
Ja, vielleicht gibt's bei den Noti einen guten Barbier, der ihn da schön, weil er für 10 Jahre Wildwuchs war der Bart dann schon recht gepflegt. Und ich meine, wir sind hier alle drei Bartträger. Wir wissen, wie viel Arbeit ein gepflegter Bart sein kann.
Ja, oder wie viel Geld es kostet, ja. Ja, aber ich muss sagen, also dieser Wechsel von Animation zu Live-Action ist für mich hier sehr, sehr gut gelungen. Besser, als es bei Hera der Fall war. Was aber auch einfach der Sache geschuldet ist, dass Hera als Twi'lek mit den Leku, da habe ich ja meine Probleme auch mit gehabt, weil sie einfach farblich auch nicht so ganz gestimmt haben. Hier, das war super. Die Augen haben super geklappt. Es hat super gepasst bei Ezra. Die Narbe im Gesicht war da, die wir auch zuletzt gesehen haben. Also es war alles in allem, war das ein rundes Paket. Einer der besten Casts, die ich jetzt im Nachgang, also wirklich rückblickend betrachtet, denke, den hier Disney gemacht hat.
Wie habt ihr so das Wiedersehen zwischen Sabine und Ezra empfunden?
Das fand ich scheiße.
Ja, das habe ich mir ein bisschen herzlicher gewünscht, ein bisschen mehr Emotionen irgendwie. Ich meine, sie halten sich da relativ lang und drücken sich auch immer fester. So habe ich beim dritten Mal hinschauen irgendwie gesehen. Aber ja, da hätte ich mir echt tatsächlich ein bisschen mehr Emotionen gewünscht. Also ich meine, die haben sich wie lange nicht gesehen? 10 Jahre oder so?
Ja, ungefähr.
Ich fand es eigentlich ganz cool, weil ich hatte so das Gefühl, die stehen sich jetzt gegenüber und gucken sich an und machen in ihrer Art so, wie die beiden halt immer waren. Also eigentlich, beide hatten ja schon, also Ezra war ja auch, so hatte ich immer das Gefühl, ein wenig verknallt in sie, gerade so in den Anfangszeiten. Und Sabine fand Ezra immer ein ziemlich nerviger kleiner Idiot Und dann haben sie sich im Laufe der Staffel wirklich angefreundet und wurden eben, wie ihr sagt, so eine Art Bruder und Schwester. Und eigentlich waren die beiden, die haben sich so gut auch wortlos immer verstanden. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass so der erste Anblick war so, beide sind so, wie sie halt davor waren. Die waren ja jetzt nie bekannt, dass sie sich groß ihre Bekundung machen, wie sehr sie sich schätzen und hin und her, sondern sie haben sich dann immer noch so ein bisschen geneckt und gedisst, obwohl sie ja eigentlich viel füreinander übrig hatten. Und das fand ich da eigentlich eine ganz gute Fortsetzung. Und auch schön, dass sie sich dann aber danach, nach dem ersten Ding, dann wirklich herzlich umarmt haben. Ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Also ein Erklärungsversuch für mich persönlich wäre, dass Sabine natürlich genau weiß, was es gekostet hat, um Ezra wiederzufinden. Und ja, dass sie halt quasi, ich glaube, sie denkt in dem Moment noch, dass Ahsoka tot ist.
Stimmt, und, guter Punkt.
Das würde es für mich noch ein bisschen erklären, aber auch dann.
Also selbst das erklärt es für mich nicht. Also ich muss sagen, also die Sabine nimmt in Kauf die gesamte Galaxis, die ihr bekannte Galaxis, dem Tode zu überlassen, wenn du es so möchtest, oder einer großen Gefahr zu überlassen. Sie hat ihre Meisterin vermutlich verloren. Sie ist auf einem fremden Planeten gestrandet. Ja, und dann sieht sie den sie seit 10 Jahren sucht. Oder den sie seit 10 Jahren vermisst, seitdem er damals mit Thrawn weg ist. Also rein menschlich betrachtet wäre es doch eigentlich in dem Moment, er spricht mit ihr und sie dreht sich um. Sie hätte einfach sofort auf ihn zurennen müssen und ihn einfach um den Hals fallen müssen. Sie hat den gefunden, den sie gesucht hat. Da hat mir so ein bisschen die Emotion gefehlt. Ich verstehe aber auch die Punkte, die ihr jetzt gerade nennt. Aber da hat mir der Faktor Mensch, der hat mir da gefehlt. Weil ich glaube, wenn ich nach Jahren jemanden wiedersehe, den ich unbedingt wiedersehen möchte, dann ist das nicht so ein, ja, super, schön, dass wir uns, also ja, cool, hast du gut gemacht, endlich hast du es geschafft. So, hey, hallo, erstmal eine fette Umarmung und dann können wir über so einen Scheiß reden.
Ja. Also es ist halt komisch, wenn man selber irgendwie den Hauch von Tränen oder feuchte Augen kriegt und die Charaktere dann nicht. Das ist halt das, was ich da empfinde.
Ja, nee. Aber das ist auch ein guter Punkt mit dem, du hast das Schicksal der Galaxis dafür aufs Spiel gesetzt, was Thrawn ja zu Sabine sagt. So habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Jetzt höre ich von meinem inneren Ohr diese Stimme und ich kann mir schon gut vorstellen, Tom, dass das definitiv noch nachhallt in ihr. Wiedersehen gab es ja nicht nur zwischen Ezra und Sabine, sondern es gab auch ein ähnlicher Moment, der ja auch im Fandom etwas kritisch aufgenommen wurde. Das war das Wiedersehen zwischen Ezra und Hera. Fandet ihr das im Kontrast jetzt besser, schlechter? Hat euch daran etwas gestört? Weil ich weiß, dass da die Meinungen auch auseinandergehen.
Also das hat mich wiederum gar nicht gestört. Das fand ich, also er kommt aus dem Shuttle raus und dann kommt dieses Hi Hera, das war Ezra, das war so dieses typische Ezra-Bild und sie konnte ihn ja gar nicht anders begrüßen, weil sie hat es ja überhaupt, bis sie das realisiert hat, der steht zig Meter von ihr entfernt, hinter ihr die komplette Crew bewaffnet und da kommt ein Stormtrooper raus, den sie noch nie in dieser Form gesehen hat, mit komischen Bändchen um sich rum und sonstiges, und dann zieht er den Helm ab und sie erkennt ihn ja nicht, aber er erkennt sie natürlich, weil sie hat sich ja weniger verändert, weil sie ist ja nicht mehr erwachsen geworden, er ist erwachsen geworden. Und von daher fand ich diese, also sie laufen dann aufeinander zu, Schnitt. Sie hätten sich auch mal umarmen können, das finde ich auch schön. Ja, aber da fand ich diese Begrüßung wesentlich richtiger oder irgendwie nachvollziehbar als die zwischen Sabine und Ezra. Ja, also meine 5 Pfennig.
Ja, fand ich auch viel besser, vor allem wenn man mal die Konstellation, die Familienkonstellation, nenne ich es jetzt mal, von der Ghost Crew sich vor Augen führt. Da ist ja Hera schon irgendwie die Mama. Ein bisschen. Und ja, Ezra, Sabine halt irgendwie eher so Geschwister oder auch ein potenzielles Love Interest mal sehen, wie weit das noch geht oder ob sie das aufgreifen. Und da fand ich die Reaktion viel passender, vor allem weil Ezra halt irgendwie trotzdem noch so der Rotzlöffel ist. Oder? Habe ich so wahrgenommen. So, ja. Und da hat es schon ganz gut gepasst. Und dann kommt Chopper noch so angerollt, ja, cool. Und so und erkennt ihn sofort. Und also das fand ich dann schon wieder deutlich charmanter. Und Hera war ja auch baff. Also die stand da völlig fassungslos und so, Ezra? Und da muss man halt auch sagen, die hat ihren Sohn in Anführungszeichen ja auch 10 Jahre nicht mehr gesehen. Als er gegangen ist, hatte der noch keinen Bart und kurze Haare. Und ja, sie hat da die komplette, naja, die halbe Pubertät verpasst.
Nee, da stimme ich euch zu. Hera hat mir auch, Wiedersehen Hera und Ezra hat mir auch gut gefallen. Und natürlich Chopper und Ezra nicht zu vergessen. Das war wirklich cool, wie er da vorgerollt kommt. Wenn wir gerade dann bei Wiedersehen sind, es gab ja auch ein Wiedersehen zwischen Ahsoka und Ezra. Und das war sehr, sehr herzlich, vor allem von Ahsokas Seite. Man hat wirklich gemerkt, wie ihr so ein Stein vom Herzen fällt und wie sie sich sehr, sehr freut, ihn wieder zu sehen. Hier muss man sich ja nochmal vor Augen führen. Das letzte Mal, als die beiden sich getroffen haben, war in The World Between Worlds, als Ezra ja wohl Ahsoka das Leben gerettet hat und sie ihm dann versprochen hat, sie findet ihn wieder, wo ihr die Tragweite vermutlich noch gar nicht so ganz klar war zu diesem Zeitpunkt. Und es ist ja jetzt wirklich schon Jahre her, also für Ahsokas Lauf der Dinge, das war quasi zweite Staffel Rebels, war zeitlich aus Ahsokas Perspektive das letzte Mal, dass sie Ezra dann getroffen hat. Er hat ja dann den Zeitsprung hinter sich, war älter, als sie ihn wieder gesehen hat. Und kurz danach haben sie sich getrennt und jetzt sehen sie sich wieder. Das war ja schon echt ein schönes Wiedersehen mit der Erinnerung an den Arc damals.
Ist Ahsoka dann eigentlich schon 3-mal gestorben? Eigentlich ja schon, oder?
Wenn man es so sieht, könnte man das auch so nennen. Ja.
Alle guten Dinge sind 3, ja. Aber dieses Wiedersehen zwischen den beiden, das fand ich auch sehr herzlich, wobei mich dann so ein bisschen, also was mich da so ein bisschen gestört hat in der Szene, und das ist schon wieder Sabine, die mich hier stört, also ein bisschen gefühlt kühlen Reaktion, weil sie sieht ihre Meisterin, die vermeintlich gestorben war, sieht sie lebend. Sie hat es ja vorher schon gehört, sie hat ja mit der Macht, hat sie ja wahrgenommen, aber sie dann trotzdem nochmal zu sehen, live vor allem, da hätte ich auch eigentlich vermutet, dass sie irgendwie auf sie zurennt und sie drückt und sagt, du hast überlebt, ich freue mich, keine Ahnung. Ja, aber vielleicht sind das auch die Mandalorianer. Ja, vielleicht ist das die Art und Weise von denen. Ich meine, Din hat auch, wobei Din hat Grogu doch sehr, sehr emotional wieder gesehen. Also, wobei Grogu ist ja ihm in den Hals gesprungen in The Book of Boba Fett.
Ja. Ich würde sagen, da spielt halt auch das schlechte Gewissen und der Charme mit rein, weil, das letzte Mal, als die beiden sich dann davor gesehen haben, hat sie ja im Prinzip um Ezras Willen das große Ganze betrogen. Ich glaube, ihre Beziehung wird interessant jetzt zu sehen, nachdem sie mit sich im Reinen sind, also in einer hoffentlich weiteren Staffel. Ich glaube, da wird das erstmal so richtig, richtig beleuchtet und ich glaube, da sind auch meine Hoffnungen hoch, dass da viel kommt zwischen den beiden.
Also ich möchte mir das wirklich so erklären, weil man sieht, Natasha Liubertiso dann im Rest der Serie spielt die ja sehr emotional auch. Also als sie diese kleinen, ich vergesse mal, wie die heißen, Schildkröten findet und einer davon dann, ja, den Phönix da hat, so, kennt ihr Ezra? Und da ist ja Close-Up auf ihr Gesicht und da sieht man ja deutliche Emotionen. Also, und auch im Rest der Serie kommt das gut rüber. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das Regieanweisung war, dass zwischen diesen Charakteren einfach eine Distanz herrschen soll. Und ja, vielleicht, also das würde ich jetzt einfach mal auf dieses Nebulöse, was ist da passiert, schieben. Was mir noch aufgefallen ist, das ist jetzt vielleicht etwas speziell, weil ich Rosario Dawson ja echt mal treffen durfte. Und diese Umarmung mit Ezra und dieses herzliche Lachen von Ahsoka, da war ich mir dann nicht mehr sicher, ob sie da in Character ist oder ob da Rosario Dawson rauskommt. Weil,
ist sie dir auch so um den Hals gefallen, als ihr euch getroffen habt?
Absolut, genau das war's. nein, aber die ist einfach ein fröhlicher Mensch und die lacht einfach ganz herzlich und schön und das fand ich ein bisschen auffällig. Aber vielleicht durfte sie da einfach das erste Mal auch lachen vom Skript her. Vielleicht wirkt es deswegen so, ja, ungewohnt irgendwie.
Ja, sie hat ja schon vorher gelacht.
Ja, meinst du jetzt wirklich gelacht oder dieses Schmunzeln?
Bevor sie in das Maul der Purgles rein sind, hat sie mit Hu Yang hatte sie eine Szene an Bord des Schiffes gehabt. Und da hat sie auch sehr breit, also gelacht, also gelächelt, gegrinst. Also sie hat jetzt ja auch nicht laut aufgelacht, und so, hahaha, sondern, aber dieses breite Grinsen, und das war, also das hat sie schon mal in dem Moment, da war sie auch schon Ahsoka die Weiße, also
ja,
von daher.
Ja, ich weiß schon den Moment, den du meinst, ja. Ja, stimmt, aber irgendwie ist es mir da nochmal stärker aufgefallen. Das fand ich auf jeden Fall auch einen schönen Moment.
Es hat halt die Entwicklung des Charakters auch nochmal gezeigt. Also das ist ja das, genau worum es ja ging. Ich meine, jetzt hat sie auch dieses Ziel erreicht, was Sabine hatte. Ja, sie hat trotzdem auch zusammen mit Sabine Ezra gefunden. Erstmal egal, ob jetzt die Galaxis in Gefahr ist oder nicht. Ja, das war ihr jetzt erstmal wurscht. Sie hat die gefunden, hat ihn gefunden. Und jetzt geht es natürlich einfach darum zu gucken, wie kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück? Aber wir sind ja voll weg jetzt von Ezra. Ich würde gerne noch ein, zwei Sachen über Ezra mal von euch erfahren, wie ihr das empfunden habt. Die Szene, in der Ezra mit der Macht kämpft. Sabine will ihm sein Laserschwert wiedergeben. Er sagt, nein, das ist deins, behalt du das mal. Und die Macht ist meine Verbündete. Und dann geht es in diesen Kampf rein gegen diese, keine Ahnung, dieses Nomadenvolk. Und Ezra ist dann immer mit dem Machtschub und Machtziehen und Tritt und alles. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Auch wie er dann das Schwert von Shin hält mit der Macht. Das sah so phänomenal gut aus. Aber fandet ihr es dann traurig, nachdem er da gezeigt hat, dass er mit der Macht ja irgendwie umgehen kann, dass er in der nächsten Folge sich dann ein Schwert gebaut hat?
Nee, nicht wirklich. Also erstens mal, für meine Begriffe kämpft er nicht nur mit der Macht, sondern er macht da schon so ein paar Kampfsport-Moves, die ich wiedererkennen konnte. Vielleicht Macht unterstützt. Und er macht natürlich auch diese Sachen, die du gesagt hast, aber es sind auch klassische Kampfsport-Skills, die ich da sehe. Und ich meine, am Anfang sind es halt solche Raider, dann kommen die Sturmtruppen. Und ich habe es eher so interpretiert, dass ihm dann bewusst wird, okay, jetzt lieber auf Nummer sicher gehen und nicht und keine unnötige Gefahr eingehen. Dann schnappt er sich halt den Blaster und baut sich dann ein Lichtschwert.
Typisch Ezra wieder, dass er erst quasi großmundig, ich brauche keine Waffen, the Force is my ally. Und dann merkt er, oh shit, Blaster wäre vielleicht doch nicht verkehrt. Das war für mich wieder so typisch Ezra, der gerne auch einfach mal den Mund ein wenig voll nimmt und gerne ein bisschen dick aufträgt. Und man denkt jetzt, okay, jetzt der wird jetzt alle Sturmtruppen hier platt machen, ohne überhaupt eine Waffe zu benutzen. Und nach ein paar Minuten bemerkt er dann, okay, vielleicht ist es doch praktischer, wenn ich den Blaster nehme. Und ich glaube, genauso ist es dann auch, dass er einfach dann gemerkt hat, okay, jetzt geht's ums große Ganze. Jetzt, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, hier auf dem Schiff von Hu Yang, der ja einen Haufen Einzelteile hat, dann nochmal ein Schwert zu bauen, dann nehme ich das doch wahr. Ich habe es eher so interpretiert vorher dann auch, dass er halt zu Sabine sagt, nee, das ist dein Schwert, du hast es jetzt irgendwie 10 Jahre gehabt, behaltet es. Ich komme schon selber klar, das passt irgendwie. Und führt uns ja dann auch zu einer grandiosen Szene, wo ich überlegt habe, am Anfang unserer Besprechung bei den Lieblingsmomenten, wäre das vielleicht so meine zweite Wahl gewesen, wo ich noch ein bisschen überlegt habe, als er einfach ja quasi ein Replika von Kanans Schwert baut mit dem einen Zwillingsteil dieser Emitter, wo Hu Yang ihm dann sagt, ich habe noch einen zweiten Ersatz-Emitter, das ist der gleiche, den Kanan hat. Ich habe ihn mal aufgehoben, falls er ihn irgendwie braucht. Und das war schon echt ein toller Moment, weil Kanan, ich glaube, wir sind alle große Fans und lieben diese Figur. Und da war es einfach wirklich schön, hier den Rückbezug auf seinen Meister zu haben. Das war schon sehr emotional für mich.
Ja, vielleicht hat Ezra ja auch einfach 10 Jahre kein Lichtschwert benutzen können und gebraucht. Er ist ja auch, vielleicht muss er da auch erstmal wieder reinkommen. Ich weiß nicht, ein paar Cutters machen damit. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe die Serie oder die Folgen immer auf Deutsch und auf Englisch geschaut, also zumindest einmal auf Deutsch. Und da ist mir aufgefallen, in Deutsch sagen sie zweimal Kanan und auf Englisch sagt Hu Yang einmal Kanan und dann Caleb. Ist euch das aufgefallen?
Er sagt Kanan in der Episode, wo er mit Carsten Tevar spricht. Da sagt er Kanan. Nee,
als er das Lichtschwert baut.
In der Szene, okay.
Ja, er sagt zum ersten Mal, sagt er Kanan Jarrus oder sowas. Und dann sagt er, Caleb war ein so und so Padawan oder irgendwie sowas in der Richtung. Fand ich bemerkenswert. Das ist Lost in Translation, glaube ich.
Nee, gar nicht. Also wenn das muss man ja dann so sehen. Er spricht quasi vom verstorbenen Kanan, aber vom Padawan Caleb.
Ja, also aber auf Deutsch Auf Deutsch, Deutsch macht sagen das anders. Sie
okay,
beim zweiten ja, Mal bei... auch Kanan.
Okay, okay, ja gut, ja. Okay. Ja, dann ist Lost in Translation. Ah, ja, das okay. Richtig.
Ich habe es ja gar nicht auf Deutsch gesehen, aber das erklärt die ein oder andere Diskussion, die ich mitbekommen habe, wo ich dachte, haben die Leute da nicht richtig aufgepasst, aber das war dann wohl, okay, ein Ding, das in der Übersetzung verloren ging. Alles ja. Klar.
Aber unabhängig von dem kleinen Ding, fand ich die Szene auch wahnsinnig stark. Super cool und das hat halt nochmal diese Tradition von Jedi irgendwie aufleben lassen und das Opfer von Kanan und so, das fand ich wahnsinnig schön einfach. Das ist auch eine Sache, die ich mir erhoffe von Staffel 2 oder was auch immer, wo auch immer das passieren wird, dass Jason halt dann Ezras Schüler wird. Das wünsche ich mir wirklich sehr.
Ja, das will ich auch haben. Ja. Also es würde jetzt auch einfach passen. Man, er ist jetzt da, er könnte das jetzt machen, ohne Probleme. Also was heißt ohne Probleme? Vielleicht ist, man hat ja lange mit der Macht zu tun gehabt. Wir wissen ja gar nicht, wie sein Machtstand wirklich ist, wie gefestigt er wirklich in der Macht ist. Er kann mit ihr kämpfen, das haben wir gesehen, aber wir haben ja auch nichts mehr wirklich gesehen. Also, aber ich glaube schon, also dass er wahrscheinlich diese 10 Jahre schon mit intensivem Training verbracht hat. Also würde mich sehr wundern, wenn das jetzt anders wäre.
Ja, so viel zu Ezra. Und wir haben es gerade angesprochen, Hu Yang, der ihm dann hilft, das Lichtschwert zu konstruieren, nachdem sie sich so ein bisschen necken. Und ich wollte Hu Yang einfach nochmal loben. Die Einführung war für mich wirklich eines der Highlights der Serie. Der hat jede Szene, in der er aufgetaucht ist, hat er bereichert. Ich fand die Performance im Englischen von David Tennant grandios und in Clone Wars war dann irgendwie eine kleine Nebenrolle für eine Folge und es war so perfekt, dass sie den hier genommen haben. Ich könnte stundenlang über ihn schwärmen, deshalb mein MVP der Serie, Hu Yang, der ist großartig und ich will noch viel, viel mehr von ihm sehen.
Bin ich bei dir. Hu Yang, toller Charakter, also wirklich aus einer Nebenrolle zu einem Main-Character geworden, wobei, ja, eigentlich ja auch ein bisschen Nebencharakter, weil er ist ja nicht in jeder Szene oder in den meisten Szenen nicht mit drin, aber er ist einfach toll und er bringt so ein bisschen diesen C3PO-Vibe mit, was so diese Sprüche angeht, die er kloppt. Also er ist so eine gute Mischung, glaube ich, aus C3PO und R2D2, weil quasi der Protokolltruide, der ein Schandmaul hat. Das, was ja eigentlich R2D2 in der ursprünglichen Fassung, er sollte ja eigentlich auch sprechen können, bevor er dann nur das Gepiepse bekommen hat. Und da sollte er dann auch so ein bisschen, kennt ihr den Family Guy R2D2? Ja, und so in der Form sollte R2D2 ja im Ursprung auch sein. So einer, der halt auch oder auch Chopper, ja. Chopper ist halt genauso ein Drecksack, ja. Aber fand ich super. Also Hu Yang, toller Charakter, tolle Darstellung. Selten so einen coolen Druiden gesehen.
Ja, und so witzig einfach. Also kann ich auch nur zustimmen. Also der erfüllt diese Druidenrolle so wahnsinnig gut. Und ich würde gerne Chopper und ihn mal. Also da bräuchte es eigentlich mal irgendwie eine Folge mit den beiden in der Hauptrolle.
Ja, das wäre cool.
Chopper meets Hu Yang.
Vor allem Hu Yang auch ein Druide, der wie selten jemand die Werte des Jedi-Ordens weiterführt und eigentlich auch vielleicht mehr Jedi ist wie viele anderen. Also das finde ich schon großartig und er ist ja nicht nur Comic Relief, sondern er versucht auch auf seine Art und Weise immer gerade wieder Sabine und Ahsoka zu unterstützen, sie in die richtige Richtung zu schubsen und ja, er hilft einfach allen Figuren, wo er nur kann und ist mit Tatendrang dabei und also ich bin gespannt, was wir von ihm in Zukunft noch sehen werden. Ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir zu einem großen Highlight. Unser Podcast heißt Heir to the Empire. Ich bitte jetzt alle Zuhörenden da draußen mal auf unser Logo zu schauen. Und jetzt können wir den Zeitpunkt feiern. Wir haben in der Serie die Szene tatsächlich gesehen, die uns inspiriert hat zu unserem Logo. Denn wem es noch nicht aufgefallen ist, als wir Thrawn auf der Brücke vom Eye of Sion sehen, das ist tatsächlich erst in der letzten Folge, was ich nicht gedacht hätte, dass es so spät erst kommt. Diese Szene war schon im Trailer und damals haben wir Thrawn noch nicht mal von vorne gesehen. Wir wussten nicht, wie sein Gesicht aussieht. Und das hat uns inspiriert, quasi das Logo für unseren Podcast zu wählen. Und ich muss sagen, ich fand es schon allein aus dem Grund geil, als wir die Szene gesehen haben, dass sie endlich vorkam. Ich dachte irgendwann dann noch, hoffentlich fällt sie nicht im Schnitt zu Opfer, weil wir haben ja öfter mal so den Fall, dass Trailer-Szenen dann gar nicht in der fertigen Folge oder im fertigen Film vorkommen. Also es war schon ein sehr cooler Moment. Und ja, jetzt legt mal los. Wie fandet ihr Thrawn und wie geil fandet ihr auch die Szene hier?
Also erstmal möchte ich noch sagen, uns wird ja manchmal vorgeworfen, fast schon, wir wären so arrogant und würden jetzt ins Bucketheads Imperium, wie auch immer das gemeint ist. Also es war jetzt nicht so in unsere Intention. Das Kalkül war eher, dass man den Begriff Heir to the Empire, der ja maßgeblich für das erweiterte Universum von Star Wars Anfang der 90er war, aufgreift und eben das mit Thrawn verknüpft und diese Szene aus dem Trailer halt so als, ich sage jetzt mal, als Rückenwind mitnimmt. So, das war eigentlich so der Gedanke, um das mal kurz zu entmystifizieren. Aber Thrawn, ja, Hammer. Also Thrawn ist nicht der Thrawn, den ich in meinem Kopf hatte, aber ich kann mit Lars Mikkelsen unglaublich gut leben. Er spielt ihn wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ja, also auch hier habe ich kritische Stimmen gehört. Ja, der, warum schickt der denn da immer etappenweise erst das und dann nur zwei TIE Fighter und nicht gleich 10 und keine Ahnung. Thrawn ist eigentlich immer jemand, der mit Ressourcen sehr schonend umgeht, so habe ich ihn in Erinnerung. Ja, wieso sollte er denn alle TIE Fighter schicken, wenn er denkt, dass zwei für das, was er erreichen will, ausreichend sind, zum Beispiel jetzt. Ja, also das fand ich überhaupt nicht unstimmig. Das hat eher den Charakter von Thrawn, wie ich ihn kenne, unterstrichen. Und dazu kommt ja auch noch, er hat ja jetzt nicht Zugriff auf die Ressourcen eines Imperiums, sondern nur auf die Ressourcen eines Sternzerstörers, der diesen unfassbaren Jump gemacht hat und da wahnsinnige Schäden auch noch davongetragen hat. Ja. Das muss man auch berücksichtigen. Aber auch sonst, ich fand ihn perfekt eigentlich. Also abgesehen von der Optik, diese Tonalität, die er da trifft, einfach super. Das ist genau den Thrawn, den ich hören will. Im Auftreten, er transportiert eine unglaubliche Autorität für mich. Also ich meine, da gehört bestimmt auch einiges dazu, um diese Nachtschwester oder diese Mütter der Nachtschwestern, dass man da so autoritär auftreten kann. Er hat offensichtlich da irgendwie alles so hingedreht, wie es seinen Zwecken oder wie es seinen Zielen dienlich ist. Und ja, unterm Strich hat mir der schon echt, echt gut gefallen, so wie ich ihn da jetzt sehen durfte.
Ja, also für mich war Thrawn, also die Umsetzung von Thrawn, ich muss gestehen, ich habe im ersten Moment gedacht so, okay, also er kam an, wow, geiler Moment. Dann stand er da von vorne, geiler Moment. Dann hat man ihn von der Seite gesehen, hat man gesagt, okay, da hat in 10 Jahren, na, hat ein Bäuchlein bekommen, auch nicht schlimm. Da hab ich mich sogar so ein bisschen an die Cover der Legends-Reihe zurückerinnert gefühlt, weil dort hat er auch den Eindruck gehabt, dass er ein bisschen, also nicht dick ist, aber dass er ein Bäuchlein hat. Und das fand ich überhaupt nicht tragisch. Das Einzige, und wir hatten das vorhin schon mal kurz thematisiert, war so die Schminke. Also er hat so ein bisschen, man hat so die Tiefe vermisst im Gesicht, hatte ich so einen Eindruck. Es war eher so, ich habe das Gesicht halt blau gemalt, man hat zwar dieses V auf der Stirn so ein bisschen wahrgenommen, wenn man genauer hingeschaut hat, aber das jetzt einfach wirklich meckern auf höchstem Niveau. Also bitte nicht falsch verstehen, ich fand Thrawn im Auftauchen echt super, super gut, hat mir sehr gut gefallen. Aber perfekt war für mich auch nicht. War nicht der Thrawn, an den ich mich erinnern konnte. Tom, du hast es ja auch gerade gesagt, ähnlich wie bei dir dann. In Clone Wars war halt wirklich lang und schmal, wirklich sogar schon fast schlaksig. Ja. Da hat er halt ein bisschen anders gewirkt. Aber ich fand es trotzdem krass, dass der in 10 Jahren, ich frage mich, wie viel Uniform er hat, dass er nach 10 Jahren, vielleicht hat er auch gar nicht immer die ganze Zeit Uniform getragen, erst an dem Tag mal wieder angezogen. Die war auch so ein bisschen kaputt. Ja, also man hat auch gesehen, also sie war nicht gut gepflegt, in Anführungsstrichen, für 10 Jahre wahrscheinlich sehr, sehr gut, aber es war anders, wie man ihn in Erinnerung hatte. Also er war schon, es war schon so ein etwas unsauberer Thrawn, in Anführungsstrichen. Aber dann hört man ihn das erste Mal sprechen. Lars Mikkelsen, du hast es auch gerade gesagt, Tom, ja, einfach toll. Man, es ist einfach die großartige Stimme. Auch Thomas Nero Wolf im Deutschen. Ach, das ist einfach wahnsinnig gut. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. Im Endeffekt, was mir halt auffällt, ist, dass dieser Thrawn auch auf diese Serie gesehen, auf diese weiteren 4 Folgen, die man hat, da fehlt mir noch so ein bisschen was. Es fehlt mir noch dieses taktische Genie, was er in Rebels gezeigt hat. Was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass er halt hier den Fokus nicht so bekommen hat. Also man hat ja sehr, sehr wenig Thrawn und dafür sehr, sehr viel Ahsoka gesehen. Klar, es ist ja auch ihre Serie. Aber als Antagonisten, da hat ein bisschen was gefehlt. Und ich glaube, das wäre etwas, was dann in der nächsten Staffel, wenn es denn eine gäbe, oder in dem nächsten Live-Action-Auftritt einfach nochmal mehr einen Fokus bekommt, sodass man das auch sieht. Was haben wir nicht bekommen? Unser geliebtes Manöver.
Mark Sable.
Das Mark Sable-Manöver, genau, das haben wir nicht bekommen. Daniel, du hattest es angesprochen in irgendeiner anderen Folge. Das vermisst, das willst du haben. Wir haben es nicht bekommen, aber vielleicht bekommen wir es ja nochmal. Aber seine Motivation, erstmal natürlich in diese andere Galaxis zu kommen. Dann haben wir die Nachtschwestern gesehen, die er irgendwie erweckt hat. Das sagt ja auch, Ezra sagt das ja auch, als er so ein bisschen Ahsoka und Sabine erzählt, was passiert ist. Das ist unglaublich interessant, denn das hätte mich auch sehr interessiert, was da passiert ist in diesen 10 Jahren, in diesem Gap, den wir hatten. Also er hat sie erweckt irgendwie, aber wie sind sie denn, also wie hat er das geschafft, wie hat er sie gefunden, was ist das überhaupt für ein Planet, was ist Peridia für ein Planet? Also wir haben ja ein paar Informationen noch zu bekommen. Wo kommt das alles her? Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Deshalb war es bei mir am Ende so eine 8 von 10 und keine 10 von 10, weil es halt einfach sehr viele Fragen wieder aufgemacht hat und ich habe ein bisschen Angst, dass wir eventuell in der Kürze der Zeit gar nicht so viele Antworten bekommen, wie wir sie brauchen. Also das ist mein Gedanke.
Ich bin da auch ziemlich vielen Dingen der gleichen Meinung wie ihr. Also ich fand die Umsetzung, muss ich jetzt sagen, die fand ich wirklich grandios. Also die Performance des Schauspielers war, also ich hatte Gänsehaut, als er zum ersten Mal da auftaucht als sein Sternzerstörer. Hier muss man ja auch nochmal sagen, die Chimäre, sogar mit der Bemalung unten, das war schon ein tolles Bild. Und als er dann da angelaufen kommt und seine Night Trooper, dann dieser Score, das war so eine düsterere, etwas abgewandelte Version seines Themes von Rebels. Und dann im Hintergrund hört man Thrawn, Thrawn, Thrawn. Und ich hatte wirklich, die Spannung war kaum auszuhalten bei mir. Also das war ja die Folge, die ich da nachts in Portugal auf dem Tablet geguckt habe. Und ich war wirklich so wie in einem Sog drin und fand dann vom ganzen Feeling, vom Look und so hat er mir unglaublich gut gefallen. Bin aber auch bei euch, also ich bin jetzt nicht so tief eben, wie schon öfter erwähnt, in den Büchern drin. Ich kenne die alte Thrawn-Trilogie, vor allem das Hörspiel, in- und auswendig. Das heißt, ich bin auch sehr vertraut mit der Stimme von Thomas Nero Wolf und finde die großartig. Und habe mir deshalb hier auch die Szenen nochmal auf Deutsch angeguckt und muss hier aber aussagen, tatsächlich, so sehr ich ihn im Hörspiel liebe, ich finde, Lars Mikkelsen ist nochmal eine ganz, ganz andere Liga und interpretiert ihn anders. Also ich hatte, der deutsche Thrawn war viel näher an den Buch Thrawn dran, so wie ich ihn auch im Kopf habe. Und hier war es nochmal eher so eine Weiterentwicklung des Rebels Thrawn. Wo ich komplett mit euch mitgehe, ist die Art, wie er plant, wie er taktisch vorgeht. Wenn man sich das alles so Baustein für Baustein zurechtlegt, dann bin ich da auch schon mit konform, weil ich halt denke, okay, er hat wenig Ressourcen. Es geht ja einfach hauptsächlich darum, vom Planeten wegzukommen und solche Dinge. Aber ich erwarte mir auch ganz klar, wenn wir eine neue Staffel, einen Film, was auch immer haben, es muss einen Moment geben, wo Thrawn seine Flotte gesammelt hat und irgendein geniales Manöver macht, wo keiner auch nur ansatzweise damit rechnet und wo er wirklich der New Republic oder wer auch immer dann sein Gegenspieler gerade ist, eine richtig, richtig schmerzliche Niederlage hinzufügt. Weil ansonsten finde ich, ist dieser Thrawn noch nicht das, was wir erwarten. Und gleichzeitig für die Leute, die Thrawn nicht von früher kennen, noch gar nicht die Bedrohung, die er für uns, die die Thrawn-Bücher und so kennen, ist. Weil wir haben ja drauf hingefiebert und oh, Thrawn, es ist der Gegenentwurf zu Vader vielleicht. Der hat keine Power, aber dafür ist er smarter wie alle andere und kalkuliert alles voraus und ist da immer einen Schritt voraus. Das habe ich hier in Teilen gesehen, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie ich es mir einfach gewünscht habe. Was ich aber wiederum schön fand, auch eine Anlehnung ans Buch, ist, also an Heir to the Empire, den ersten Band, als er Morgan Elsbeth da seinen Plan erklärt. Das hat für mich genau die gleiche Szene wieder gespiegelt, als wir ihn quasi kennenlernen im ersten Buch und er dann mit Captain Pallion auf der Brücke steht und er Pallion dann mehr oder weniger so eine kleine Lektion erteilt. Er sagt so mehr oder weniger Befehle zurück und hier, ihr macht es jetzt so und so und dann habe ich diesen Spruch von ihm im Ohr, wo er sagt, treten Sie näher, also jetzt in der Stimme von Thomas Nero Wolf, und da musste ich direkt dran denken und das fand ich auch von Dave Filoni einen schönen Callback zur Original-Thrawn-Trilogie. Nur hat es in der Original-Trilogie einfach noch ein bisschen besser gepasst, wo man wirklich in diesem ersten oder zweiten Kapitel, was das ist, direkt perfekt erklärt gekriegt hat, das ist Thrawn. Das fehlt mir hier noch ein Tick, aber ich bin guter Hoffnung, dass wir das alles noch bekommen. Und die geile Szene, dann lasse ich euch mal wieder zum Wort kommen, als am Ende vom Finale Thrawn mit Ahsoka Funkkontakt aufnimmt und er ganz nüchtern meint, so, dieses Mal habe ich gewonnen, bla bla bla, und dann Long Live the Empire, bam, und tschüss, und er springt in den Hyperraum und ich dachte einfach nur, oh, das war schon geil, der Moment.
Um eine Lanze für Thrawn zu brechen, sein strategisches Ziel, nämlich wieder zurück in seine eigene Galaxis zu kommen, erreicht er ja. Und er trifft,
genau,
um dieses Ziel zu erreichen, auch taktisch kluge Entscheidungen. Also als er merkt, Baylan Skoll greift nicht in den Konflikt mit ein, dann ruft er die Trooper halt zurück und spart sich diese Kräfte quasi. Ja, also solche Dinge passieren ja. Er sagt jetzt nicht, ja okay, dann sind die Landungsschiffe halt weg und die 20 Trooper, die noch übrig sind, auch. Das macht er ja nicht. Ja. So. Also, und generell würde ich das eher so einschätzen. Natürlich ist das eine Referenz an das erweiterte Universum, aber man kann diesen EU-Thrawn auch nicht hundertprozentig mit dem Kanon-Thrawn gleichsetzen. Weil Thrawn im EU ist so angelegt, dass er selbst auf die Macht eine Lösung hat. Nämlich die Isalamiri, die er da gleich am Anfang findet. Die gibt's im Kanon so nicht. Und die Macht ist in Rebels das Element, mit dem Thrawn trotz seines strategischen und taktischen Könnens nicht rechnet. Und ein Faktor, den wir halt jetzt neu haben, ist, dass er diese Macht mit einkalkuliert. Das sagt er auch so. Es wird ihm nie wieder passieren. Einmal hat ihn ein Jedi quasi überrumpelt und das passiert ihm nicht wieder. Dazu kommt, habe ich gerade schon gesagt, er greift ja nicht auf die militärischen Streitkräfte eines ganzen Imperiums zurück, sondern hat halt die Reste von seiner Besatzung an Bord und diese Nachtschwestern. Und auch da erklärt er immer wieder relativ schlüssig für mich, wie sie jetzt dieser ganzen Nummer entgegentreten. Und das, was die Isalemiri in den Legenden sind, ist hier ein bisschen die Nachtschwestern-Magie für mich, weil dadurch schafft er es, wieder ein taktisches Element zu erzeugen, mit dem die Jedi eben nicht rechnet. Ahsoka sagt zu Ezra, hast du das schon mal gesehen? Er so, nee, das ist neu. So, also von dem her ist es für mich durchaus stimmig, weil man hier nicht den, naja, ich möchte jetzt nicht Fehler sagen, aber man sollte, glaube ich, schon wissen, dass der Thrawn im Kanon nicht so mächtig als alles überschattender Antagonist angelegt ist wie in den Legenden. Weil da erfüllt er ja quasi die Sequel-Rolle als großer Antagonist und das ist ja hier nicht der Fall. Also von dem her fand ich es dann doch passend. Ich fand ihn auch, also wenn er da so reinschreitet, auch, das hat, ich weiß nicht, wir kennen ja alle irgendwelche Weltkriegsfilme Und das hatte schon so ein bisschen was von so einem ekligen SS-Offizier irgendwie, der so, so ein bisschen, ja, der strahlt schon so eine Überlegenheit aus und auch so eine unangenehme Aura, auch mit diesem dogmatischen Throne. Das fand ich schon, für mich war es schon irgendwie ein Gänsehautmoment.
Also ich glaube, eine Situation, die mir noch sehr im Kopf geblieben ist, die ich unglaublich gut fand, war der Moment, in dem Thrawn erfährt, dass Ahsoka Tano die Schülerin von Anakin Skywalker war und sein Gesichtsausdruck in dem Moment. Das war dieser, man hat schon gemerkt, ach du Scheiße. Und das ist jetzt mein Gegenpart, meine Gegenspielerin. Ich muss meine Taktik komplett erneuern. Aber das ist nur so ein Bruchteil. Das ist so ein Bruchteil eines Moments, wo seine komplette Mimik fällt. Dieses Gesicht, was er, also, oder diesen Ernst, diesen wissenden Blick nicht mehr hat. Und dann zack, ist er wieder da und er muss halt eine neue Taktik sich ausdenken jetzt, um seine Gegnerin zu besiegen. Und das fand ich sehr großartig, auch du hast es gerade gesagt, Daniel, als sie dann ins Gespräch kommen, also dieser Funk-Call, bevor er dann in die Galaxis zurückspringt, wo er ihr dann ja auch quasi durch die Blume weg mitteilt, naja, du kannst ja auch nur das werden, was dein Meister war oder was dein Meister geworden ist. Sie es aber eigentlich ja besser weiß. Und da fällt ja auch dann dieses Wort, was ja auch viele sehr, ich glaube nicht kritisch, aber zumindest sehr fragend aufgenommen haben, weil er bezeichnet Ahsoka ja als Ronin, so als also diese Kämpferin, diese Einzelkämpferin, die quasi alleine irgendwie sich durchkämpft. Ich meine, Tom, das wirst du vielleicht gleich nochmal besser erklären können, ob was Ronin da für einen Bezug hat. Aber das ist ja auch dann dieser Wink zur Animationsserie Star Wars Visions. Da gab es ja auch diese großartige Folge, Ronin hieß die auch. Es gibt das Buch dazu. Also es ist ja dann quasi dieser asiatische Kämpfer oder japanische, weiß ich nicht, der Kämpfer aus dem Osten, der dann irgendwie ganz besonders gut ist, aber halt irgendwie ein Einzelgänger ist. Ist das richtig, Tom? Würdest du das so unterschreiben?
Nicht unbedingt. Also der Begriff Ronin.
Oh, und Fail.
Der Begriff Ronin steht eigentlich für einen Samurai, der seinem Daimyo die Gefolgschaft gekündigt hat oder der irgendwie in Ungnade gefallen ist. Also ein herrenloser Samurai.
Ah, okay. Alleine halt.
Ja, genau. Ja. Also, und das passt halt dahingehend ganz gut, weil Ahsoka ja in dem Sinn eigentlich keine Bezüge mehr zum Jedi-Orden hat oder irgendwie sowas und jetzt natürlich auch noch in einer fremden Galaxis auf einem fremden Planeten mit einer ja so halb guten Beziehung mit ihrer Schülerin ist. Und Ronins haben sich halt im japanischen Mittelalter auch oft dadurch ausgezeichnet, dass sie halt auf Wanderschaft waren. Ja? Also die sind rumgereist, wie gesagt, herrenlos. Manche sind dann auch Banditen geworden oder haben Leute überfallen und manche haben halt einfach Gelegenheitsjobs angenommen und so weiter und so fort. Also das ist der Begriff aus dem Japanischen. Und das ist aber generell so eine Nummer, dass da mehrere so Begriffe gedroppt worden sind. Ronin ist ja nur einer. Balan Skoll bezeichnet Ezra als Bokken-Jedi. Das ist jetzt kein Begriff, den es irgendwie gibt. Ich konnte zumindest nichts rausfinden. Bokken bezeichnet eigentlich nur ein Holzschwert. Also ein jeder kennt das japanische Katana. Und um halt mal wirklich trainieren zu können, haben die auch mit Holzschwertern trainiert. Ich weiß nicht, inwiefern das abwertend gemeint ist oder so. Da hat sich mir der Begriff nicht so ganz erschlossen. Also wir haben jetzt neben den Jedi-Jedi und den gefallenen Jedi und den dunklen Jedi auch die Ronin-Jedi und die Bokken-Jedi, um Neulinge dann ultimativ zu verwirren.
Das ist ja fast schon wie die verschiedenen Trooper. Die Shore Trooper, die Storm Trooper, die Night Trooper, die Death Trooper, die Sith Trooper.
Die Dark Trooper.
Alles. Ja, dann ist dann die Frage, die Night Trooper, sind die dann auch, sind es dann die Night Storm Trooper und die Night Dark Trooper?
Ja, das fand ich interessant. Also diese Death Trooper, Die hatten ja, da war ja immer schon die Spekulation, sind das überhaupt lebendige Menschen, weil die halt auch so komisch klingen immer. Die reden ja nicht miteinander, man hört ja immer nur so dieses irgendwie in Rogue One zum Beispiel. Es gibt, glaube ich, eine Folge in Rebels oder Clone Wars mit Saw Gerrera, wo so ein Death Trooper wirklich auch spricht. Aber das habe ich jetzt hier schon so gesehen, dass das nicht wiederbelebte Stormtrooper sind, sondern dass das eigentlich wirklich irgendwelche genetisch manipulierten sonst was Zombie-Dudes sind, oder? Weiß ich nicht.
Also, ja, wenn wir jetzt dann schon bei Thrawns Truppen sind, ja, ich habe das auch so gesehen, also die Thrawn schickt ja dann eben mit Hilfe der Night Sister Magie von den drei großen Müttern, belebt er ja dann seine Einheiten wieder. Und ich hatte auch schon so das Gefühl, dass die Einheiten, also die normalen weißen Stormtrooper, um es vielleicht vereinfacht zu sagen, die waren am Leben und wurden wiederbelebt. Und die am Ende oben dann in der schwarzen Rüstung, das waren definitiv, die waren schon tot. Sieht man ja dann, als sie den... als der eine seinen Helm da zur Hälfte verliert und man da so ein richtiges Zombie-Gebiss dahinter und die verrottete Haut und alles. Und vor allem habe ich das auch, vor allem nach mehrmaligen Gucken so interpretiert, dass die am Anfang eher noch so wirklich so Zombie-like, wie man es so von irgendeinem alten Zombie-Film oder The Walking Dead oder irgendwas in der Art kennt, noch relativ dumm und einfach nur auf den Feind gehen. Und irgendwie, je länger sie dann aber tot sind scheinbar, desto mehr ihrer Persönlichkeit oder zumindest ihrer Fähigkeit, würde ich jetzt mal behaupten, gewinnen sie scheinbar zurück, weil auch die normalen weißen Stormtrooper werden wieder in ihren Fähigkeiten besser nach ein paar Minuten. Am Anfang laufen sie da wirklich nur auf die zu und wollen die beißen oder umarmen oder was auch immer. Und deshalb habe ich das auch ganz klar so gesehen, dass es da Unterschiede gibt. Also scheinbar sind ein paar schon mal tot gewesen und die anderen wurden jetzt erst frisch geopfert.
Ja, sie eignen sich ja auch schnell wieder irgendwelche Einheitentaktiken an, also sprengen da die Tür auf, benutzen dann ihre Blaster auch wieder und so. Ja. Also was da mir noch aufgefallen ist übrigens, also die Rüstungen sind ja oft beschädigt und die haben solche Risse mit diesem, ja, der ist irgendwie mit so goldenem Klebstoff zusammengeflickt. Das ist auch eine Verweis auf die japanische Kultur. Das nennt sich Kintsugi. Und wenn zum Beispiel in Japan eine Tasse runterfällt, dann mischt man eben diesen goldenen Klebstoff an und setzt die wieder zusammen. Und das hat halt den Hintergrund, dass man jedem Gegenstand auch einen Wert zuschreibt und das gehört dann quasi zum Charakter und zur Historie dieses Gegenstands und steht halt auch ja nah zu den, ja, ist einfach in der Kultur verankert, dass man halt das alles wertschätzt und so. Also auch hier ist wieder ein Verweis auf Japan.
Oder auch sogar In-Universe, also der gleiche Verweis, den hat sich vermutlich auch J.J. Abrams bei Star Wars 9 gedacht, weil auch Kylo Ren hat ja da seinen Helm dann von diesem Schmied wieder zusammensetzen lassen, nur sind es da eben die roten Spuren, genau, dann, ja. die Risse, die noch drauf sind. Aber ja, das ist auf jeden Fall designtechnisch mega cool und erzählt halt auch irgendwo die Lore, die vielleicht jetzt nicht uns so direkt präsentiert wird, zum Thema hier wieder, dass man alles vorgekaut und erklärt kriegt, ist ja hier auch wieder nicht der Fall, sondern man kann sich das selbst rausinterpretieren, dass ähnlich wie eben auch schon die Chimäre, dass Thrawn da scheinbar eine ziemliche Bruchlandung in Peridia hatte und Teile seiner Soldaten dann halt einfach, wie sein Schiff auch, von den Night Sisters, wer auch immer das dann dort getan hat, irgendwie wieder zusammengeflickt wurden oder vielleicht haben sie es mit Materialien, die sie halt dort gefunden haben. Aus der Not heraus wurde da alles wieder so zusammengeflickt und das fand ich schon eine coole Art des Erzählens, was irgendwie nicht so aufdringlich ist und gleichzeitig haben wir halt wieder einen Grund, uns ein paar Actionfiguren zu kaufen.
Ja, auch die Chimäre ist ja mit goldenen Elementen geflickt, also da taucht das auch wieder auf und ich finde es dahingehend halt stimmig, dass Thrawn eben keine Ressourcen verschwendet. Also wenn er sie noch irgendwie nutzen kann, dann wird es halt zusammengekittet und geklebt und zur Not halt auch untote Stormtrooper irgendwie noch nutzbar gemacht. Und fand ich unter insgesamt ganz gut.
um jetzt hier auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben ja hier gesehen, Thrawn ist, hat sich verbündet mit den Great Mothers, beziehungsweise hat sie scheinbar ja sogar erweckt, was wir dann in der letzten Folge noch erfahren, so wird in einem Nebensatz von Ezra genannt, was auch immer da passiert ist. Ich finde es auch ganz cool, dass die Night Sisters oder beziehungsweise die Great Mothers so eine Art Ersatz Isalamiri sind. Es ist eine smarte Entscheidung, dass man da jetzt nicht das Gleiche aus dem EU macht, aber gleichzeitig eben, wie wir es hier auch schon besprochen haben, die Kontertaktik von Thrawn, um mit Machtenusern, Machtbenutzern klarzukommen, weil das einfach was ist, was er nicht ganz versteht und er sich da halt auch anpassen muss. Wie fandet ihr alles um die drei großen Mütter, um die ganze Dathomir-Kultur und das wurde ja schon relativ früh angedeutet und hat im Nachhinein, gerade so diese ganzen Tempelanlagen, wo wir auch schon drüber geredet haben, ich fand, das war schon richtig cool, um gerade irgendwie hier Clone Wars und alles und eben Rebels wieder mit reinzuholen, wo wir das ja alles schon kannten und optisch fand ich die auch geil. Ja, was meint ihr dazu? Wie haben euch die Great Mothers gefallen und wie denkt ihr, stehen die in Verbindung mit Thrawn? Was erwarten beide von dieser Beziehung zueinander, beide Parteien?
Ich glaube, dafür müsste man erstmal verstehen, was Peridia ist. Was ist ja auch noch nicht so hundertprozentig klar. Also es ist wohl der Heimatplanet, der ursprüngliche Heimatplanet der Nachtschwestern. Was ja schon eigentlich ziemlich interessant ist, dass die Nachtschwestern von Peridia irgendwann in die andere Galaxis gereist sind, um dort auf Dathomir sich anzusiedeln. Warum jetzt da noch irgendwie Nachtschwestern sind, die von Thrawn geweckt werden konnten, warum es dort überhaupt, also wie er das überhaupt machen konnte, das sind ja also Fragen, die unglaublich viel aufwerfen. Also wie viel Macht hat dieser Schiss, damit er das machen konnte? Ja, I don't know. Aber ich mag die Idee, dass die Nachtschwestern wieder eine gewisse Stärke bekommen, dass sie wiederkommen überhaupt, dass sie, das vermute ich jetzt einfach in diesen Särgen, die ja quasi verladen worden sind auf die Chimäre, dass dort wahrscheinlich auch in Stasis liegende Nachtschwestern drin sind, weil wir wissen ja, du hast es ja auch gerade gesagt, Thrawn hat die Schwestern oder die großen Mütter erweckt. Das heißt, sie haben irgendwie geschlafen und vielleicht sind das jetzt ja auch welche, die am Schlafen sind, die dann rüber transportiert werden, um Dathomir nach dem Genozid, den General Grievous dort angerichtet hat in Clone Wars, quasi den Planeten wieder zu besiedeln. Aktuell gibt es quasi vor dieser Folge, vor dieser Serie, wussten wir von Meryn, dann haben wir von Morgan Espers erfahren, dass das auch eine Nachtschwester ist und sonst gab es ja keine mehr. Und jetzt haben wir plötzlich wieder die Möglichkeit, diesen Planeten zu besiedeln, die Nachtschwestern wieder in die bekannte Galaxis zurückzubringen. Und wir hatten es ja auch schon mal vermutet, vielleicht gibt es ja dann irgendwann auch mal so ein Face-Off zwischen Mandalorianern und den Nachtschwestern, weil die Mandalorianer sind auch wieder da. Ja, sie rotten sich auch gerade wieder zusammen. Und das wäre, glaube ich, ein ultra interessantes Konstrukt, wenn quasi Thrawn mit seinem Imperium der Nachtschwestern gegen die Neue Republik mit der Unterstützung der Mandalorianer kämpft, hätte ich schon Spaß dran, ehrlicherweise. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Was mir aber sehr, sehr gut gefallen hat, war ein Verweis auf die Clone Wars zurück, und zwar als die großen Mütter für Morgan das Schwert von Talzin gezaubert haben. Das fand ich irgendwie richtig gut. Ja, das heißt aber auch, Talzin ist ja eine Mutter, oder ist ja nicht die einzige Mutter, die da quasi auf dem Planeten existiert, oder die es Nachtschwestern gibt. Das ist ja eine von ein paar. Aber genau sie wiederzuholen oder ihr Schwert wiederzuholen, das fand ich irgendwie cool. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe auch gedacht, ach Mensch, jetzt würde ich gerne mal wissen, wie Meryn gerade darüber denkt.
Also optisch und charakterlich und dieses ganze Design der Night Sisters und der Mütter und oder der Mütter, ja, und auch der Trooper mit ihren roten Bändern finde ich natürlich ganz toll. Was sie jetzt wirklich für eine Rolle erfüllen, also klar, auf den ersten Blick, du hast es ganz richtig bemerkt, ist irgendwie so jetzt der Machtkonter für Thrawn. Und er nimmt sie jetzt mit in seine eigene Galaxis nach Dathomir. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, dass in den Särgen wirklich Nachtschwestern sind. Könnte sein, aber ich würde es auch für möglich halten, dass da irgendwas anderes drin ist. Könnte aber auch nichts benennen. Ja, es ist halt dahingehend interessant, das ist ja nur ein Teil seiner Strategie wieder. Wir wissen ja, es gibt ja noch dieses Shadow Council, wo eben Captain Pellion noch am Start ist und da auch plädiert, Thrawn kommt zurück, wir müssen jetzt die Ressourcen bündeln und so. Ja, das schwebt alles noch irgendwie so im Raum. Ja, ihr habt vorher gesagt, wir brauchen noch das Mark Sable, wir brauchen noch die TIE Defender. Ich würde mich auch freuen, wenn diese, wie hießen die großen Schiffe, die er in Erto die Empire sammelt? Hieß das nicht sogar Katana-Flotte?
Ja, die Katana-Flotte, ja.
Das wäre noch cool, wenn die auftauchen. Ich möchte nicht ausschließen, dass Thrawn im Kanon sich eigentlich auf eine ganz andere Bedrohung vorbereitet, als wir jetzt denken. Also wir haben in den Büchern ja diese Handlungsstränge mit den Grisk und ja, da geht es auch ums Chiss-Imperium und so. Und das ist alles noch relativ vage. Und viele haben sich jetzt auch gefragt, ja, Timothy Zahn und Dave Filoni haben sich doch total intensiv auseinandergesetzt und sich unterhalten, wie man jetzt Thrawn in Live-Action darstellt und so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein Plot noch kommt, den wir jetzt so nicht auf dem Schirm haben. Ich weiß zum Beispiel, Timothy Zahn hat mal im Expanded Universe geplant, dass Palpatine den Todesstern ursprünglich deswegen gebaut hat, um die Yuuzhan Vong abzuwehren. Und das war immer ein Handlungsstrang, den er unbedingt zu Ende schreiben wollte. Aber ja, dann gab es das EU halt nicht mehr. Und ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass irgendwas in dieser Richtung passiert, weil da sind sowohl in den Büchern als auch jetzt hier in der Serie viele Möglichkeiten, viele offene Wege und vielleicht sogar die ein oder andere Andeutung an sowas. Also, aber jetzt habe ich eigentlich mehr über Thrawn geredet als über die Nachtschwester. Aber ja, wie gesagt, man kann ja auch nicht wirklich viel sagen. Also ich fand auch dieses Schwertzaubern mit Talzin fand ich auch super cool. War wieder ein schöner Verweis auf Clone Wars für die Leute, die es kennen. Ich fand auch Morgan Elsbeth, die hat eine super Performance abgeliefert, die Schauspielerin im Kampf gegen Ahsoka. Ich fand es auch interessant, dass sie eher so einen chinesischen Stil verfolgt hat. Das sah eher so aus wie in House of Flying Daggers oder so. Ja, das war sehr cool. Und auch dieses For Dathomir dann am Ende. Und ja, also das ist eine Allianz aus verschiedenen Parteien, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen. So wie es in der ganzen Serie eigentlich ist, ja, Baylan verfolgt, hat eine eigene Agenda, Thrawn hat eine eigene Agenda, Ahsoka, Sabine. Also auch hier sehe ich schon ein stimmiges Bild, wenn man das alles so mal wahrnimmt. Ja, es bleibt halt jetzt spannend, was ist mit den Nachtschwestern und was passiert da? Was hat Thrawn da vor? Ist das Machtelement, das die Schwäche seiner Achillesferse, will er die damit irgendwie ausgleichen oder so? Ja, ich lasse mich da einfach überraschen.
Zweckbeziehung trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich habe schon auch so das Gefühl, dass sie vorne rum sich immer schön Honig ums Maul schmieren, wie man so sagt. Er sagt dann immer, ja, verehrte große Mütter, und sie nennen ihn so hochachtungsvoll Grand Admiral und was auch immer. Aber spätestens dann, als eben, du hast es gerade gesagt, Morgan vor Dathomir sagt, genauso wie als dieser Blick, den die Mütter ihm zuwerfen, als er dann befiehlt, als sie im Orbit sind, einfach die Festung zu bombardieren, weil es irgendwie ja schon so eine heilige Stätte für die scheinbar ist und nichts, was man, also sie verlassen zwar den Planeten, aber sie wollen ja jetzt nicht unbedingt dann da ihr größtes Denkmal, was noch steht, in einem Planet, der eh schon ziemlich verkommen ist, da auch noch weggebombt haben. Deshalb erwarte ich mir da hier, dass es auch schon irgendwann noch intern zu einem Verrat, auf welcher Seite auch immer, irgendwie kommt. Und deshalb, da habe ich noch eine Frage an euch. Habt ihr das ähnlich gesehen wie ich, jetzt in Bezug auf Morgan, dass, ich habe vorhin das Gespräch erwähnt, als Thrawn ihr so die Taktik erklärt und man merkt da zwischen Thrawn und Morgan, die sind nicht ganz auf einer Wellenlänge. Und ich habe das Gefühl, dass Thrawn schon länger so im Gefühl hat, dass Morgan ihr zwar hilft, aber nicht unbedingt aus größter Loyalität zu ihm, was dann auch ja revealed wird, als sie sagt, vor Dathomir. Und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass er Morgan sogar ein wenig absichtlich opfert, weil irgendwie kam mir die Art, wie er sie dann so zurücklässt, so vor, nicht als würde er jetzt so eine jahrelange Verbündete zurücklassen und ihm würde das schwerfallen, sondern als freut er sich insgeheim sogar ein bisschen so, dass er jetzt hier Morgan opfern kann. und sie jetzt noch ein Teil von seinem Plan ist. Aber eigentlich ist er ganz froh, dass sie jetzt weg ist, weil sie ihm teilweise doch zu viele Widerworte gibt und nicht ganz mit seiner Taktik und mit dem Ganzen, was er vorhat, so konform ist. Und im Zweifel wahrscheinlich eher ihm noch das Messer in den Rücken rammen würde, wenn es die Great Mothers befehlen würden. So hatte ich das, ist nur meine Interpretation. Wollte ich, seit ich die Folge damals gesehen habe, euch fragen und habe es mir bis jetzt aufgehoben.
Ich sehe das anders. Also ich sehe dieses vor Lathomir, sehe ich in dem Moment. Was sehen wir denn faktisch? Wir sehen, dass Thrawn nach Lathomir fliegt. Das ist die letzte oder eine der letzten Szenen, die wir sehen mit ihm. Die Chimäre fliegt mit dem mit der Eye of Sion auf Lathomir zu. Das heißt, da passiert irgendwas und das war das Ziel, was auch Morgan hatte. Morgan ist die Verbindungskraft zwischen der eigentlichen Galaxis, die wir kennen, und dieser neuen Galaxis rund um Peridia durch die großen Mütter. Ich glaube, sie ist wirklich, also er sagt zwar für das Imperium und sie sagt dann für Dathomir, für sie ist Dathomir erstmal das Wichtigste natürlich, aber ich glaube, das Ziel beider ist identisch. Also es hat ja erstmal was mit Dathomir in irgendeiner Form zu tun, unabhängig von dem, was es ist. Sie opfert sich. Sie weiß ja ganz genau, dass das, was da passiert, dass sie es wahrscheinlich zeitig nie wieder zurück aufs Schiff schaffen würde. Ja, also von daher ist es ein Opfer, was sie für Dathomir liefert. Von daher glaube ich auch nicht, dass Thrawn, also ich glaube nicht, dass Thrawn da glücklich drüber ist, dass er sie verloren hat. Ich hatte zwar mal in der letzten oder vorletzten Folge, hatte ich überlegt, er sieht sie und tötet sie einfach, weil, hey, du bist jetzt da, du hast das Schiff hier, dann kann ich ja wieder zurück. Das war ja so einer meiner ersten Gedanken. Ich glaube mittlerweile, dass er schon auch weiß, was er an ihr hatte. Ja, und dass sie aber die Einzige ist, die er jetzt wirklich entsenden konnte, um dort gegen Ahsoka zu kämpfen, weil sie ist nun mal eine Schwester der Nacht, sie hat die Kraft, sie hat das Schwert bekommen, ja, das ist etwas, was ganz, ganz sinnvoll ist, dass er sie schickt und sie opfert sich natürlich, damit Dathomir in irgendeiner Form wieder, und deshalb meine Vermutung, dass da ja vielleicht irgendwelche in Stasis gehaltene Nachtschwestern drin sind, dass Dathomir wieder mit neuem Leben beseelt wird in irgendeiner Form. Denke ich mir so. Also kann da jetzt nichts Schlechtes dran oder nichts anderes dran sehen, ehrlicherweise. Ich glaube, das ist alles so, wie es sein soll, sowohl für Morgan als auch für Thrawn.
Was ich so auffällig finde, ist, dass Thrawn ja ein Anhänger des Imperators im Endeffekt war und der Imperator ja die Nachtschwestern indirekt auslöschen hat lassen durch Grievous und die Separatisten, um diesen Risikofaktor auszuschließen und dass jemand an seine Macht irgendwie da was rütteln kann an seinem Plan. Vor dem Hintergrund sind diese Parteien ja eigentlich erstmal verfeindet gewesen. Ich glaube nicht, dass der Thrawn sie auch wirklich gerne geopfert hat. Das glaube ich nicht. Für mich wirkt das aber auch wieder eher so, als ob sie ein gemeinsames, großes Ziel verfolgen, weil sie müssen. Und weil ihnen klar ist, dass da irgendwo eine Gefahr lauert, mit der man nicht, mit der nicht zu scherzen ist. Das ist eine Zweckallianz, denke ich mir. Ja. Und die ergänzen sich gut. Vielleicht Thrawn und das Shadow Council auf militärischer Basis, militärischer Ebene. Und die Nachtschwestern, um eben diese Force-Komponente mit reinzubringen. Und ich denke, dass vor diesem Greater Good, Zitat an die Bücher eigentlich, für dieses größere Wohl halt sie sich dann opfert. Ja. Und dass da schon ein Bewusstsein dafür ist, dass, wenn das halt nicht klappt, auch Dathomir untergeht. Irgendwie so reime ich es mir gerade zusammen. Ist natürlich alles hochspekulativ. Es gibt wenig bis keine Indizien darauf, aber so, ja, also vor dem Hintergrund denke ich, ich glaube nicht, dass er sie unbedingt loswerden wollte, aber dass sie jetzt auch nicht die besten Freunde sind.
Also ich habe eine Anmerkung, weil ich bin mir gar nicht so sicher, hat wirklich Palpatine befohlen, dass Grievous einfällt auf Dathomir? Das war doch Dooku, oder? Also ich weiß, es ist die Frage, also ich glaube, es gab da überhaupt keine direkte Verbindung.
Also es war Dooku, aber ich hätte jetzt auch, will ich es noch richtig im Kopf, auf Geheiß von Palpatine.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber gut, das müsste man sich erst nochmal angucken. Ich habe aber eine andere Frage, wie ihr das empfindet oder wie ihr darüber denkt. Ahsoka hat in dem Kampf gegen Morgan eines ihrer Schwerter verloren, ist zerstört worden und hat dann das Schwert von Morgan, also von Mutter Talsin, genommen und damit Morgan oder im Kampf quasi damit getötet. Ist dieses Schwert rein aus Magie entstanden und können die Schwestern, also die Großmütter jetzt sagen, und weg ist es? Oder hat jetzt Ahsoka ein Schwert der Schwestern der Nacht? Das fände ich nämlich ehrlicherweise richtig cool. Das würde auch ihren Charakter nochmal ganz anders schreiben. Also wenn sie jetzt, wir haben es jetzt bei Ezra gesehen, sie kann sich an Bord ihres Schiffes mit Sicherheit einfach ein neues Laserschwert bauen. Hu Yang hat genug Zeug dabei, gar kein Thema. Aber ich fände es irgendwie cool, wenn sie jetzt so dieses Schwert weiterführen würde. Hätte irgendwie was.
Ja, wäre definitiv sehr cool und da könnte ich mir ein paar geile Kampfszenen vorstellen. Ich habe das beim ersten Mal gucken sogar gar nicht so direkt bemerkt. Und dann hat ein Kumpel von mir, der halt auch Ahsoka guckt, meint so, ey, wie cool ist denn das jetzt? Ahsoka hat jetzt dieses Schwert auch noch. Und dann habe ich gedacht, ach krass, so weit habe ich in dem Moment gar nicht gedacht. Ich dachte halt, okay, sie benutzt es jetzt als Finisher. Aber eigentlich ist es schon logisch und wäre, glaube ich, ganz cool. Also es wäre zumindest dumm, wenn man es einfach liegen lässt.
Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber also stilistisch fände ich es nicht besonders passend, weil das einfach, das eine ist halt ein chinesisches Kung-Fu-Schwert, sage ich jetzt mal ganz laienhaft, und das andere halt eher ein Katana-eskes Schwert, also die Griffe, die Ahsoka hat, die ähneln schon sehr einem Katana-Griff. Ja, und dieses Schwert, was Morgan Elsbeth hat, das ist ja jetzt keine Laserklinge, also das müsste man ja proaktiv mitschleppen. Außerdem hat das ja so grün geleuchtet, also es ist ja irgendwie so, ja, verzaubert mit Nachtschwestern-Magie. Keine Ahnung, ob ich das gut fänden würde, weiß ich nicht. Muss ich mich einfach überraschen lassen. Ich kann es mir aber gerade gar nicht so vorstellen, dass sie es dabei hat, weiß
ich
nicht.
Ich habe gerade in die Szene nochmal reingespult. Ich musste mir jetzt ein Bild gerade machen und man sieht das Schwert, als Morgan noch am Leben ist, leuchtet es, du hast es gerade gesagt, mit der grünen Magie, leuchtet es noch magisch. Und in dem Moment, wo Morgan stirbt, leuchtet es nicht mehr. Es verliert also offenbar, also vielleicht ist es auch einfach nur nicht in der Post-Production irgendwie reingemacht worden, aber zumindest sieht man es da nicht mehr grün leuchten. Also offenbar ist es dann am Ende doch nur noch ein Schwert.
Fände ich aber auch echt passend so. Also wenn das einfach ein wertloser Gegenstand jetzt ist, fände ich das tatsächlich ganz, ganz gut.
Oder um noch weiter zu theoretisieren, wir kennen ja alle die Bilder von Ahsoka Tano Bight, ihren Stab hat sie noch nicht, vielleicht schmiedet sie aus dem Material des Schwerts jetzt ihren Stab, den wir schon von diversen Bildern und auch vom Ende von Rebels gesehen haben.
Dann kommt Kortosis zurück aus der anderen Galaxis.
Okay, jetzt wird's ganz wild.
Aber an andere Galaxis, großes Mysterium, so weit weg sind wir ja nicht. Wir haben noch gar nicht über Baylan und Shin gesprochen. Wobei man auch sagen muss, in der zweiten Hälfte der Staffel bekommen die beiden leider auch gar nicht so viel zu tun. Also leider im Sinne von, ich fand die Story ziemlich cool und was da aufgebaut und angeteased wird. Aber Ray Stevenson weilt ja leider nicht mehr unter uns. Trotzdem extrem spannend. Wir sehen so kurz zusammengefasst, dass er seine wahren Intentionen enthüllt. Er hat quasi den Ruf irgendeiner unbekannten Macht wahrgenommen und hat sich im Prinzip alleine deswegen mit Morgan, mit Thrawn, mit all denen verbündet, verlässt dann sogar Shin, weil er bemerkt, dass Shin mehr nach Macht aus ist, nach einer anderen Art von Macht, denn er sucht in Wirklichkeit einen Weg, diesen immerwährenden Kreislauf von Dunkelheit und Licht, von Zerstörung und Wiederaufbau, der in der Star Wars Galaxis herrscht, zu durchbrechen. Wie auch immer, wissen wir gar nicht genau. Er zieht dann nach einem letzten Duell mit Ahsoka von dannen und relativ am Ende des Finales sehen wir, wie er auf einer Statue des Vaters steht. Wir sehen daneben eine Statue des Sohnes und die Statue der Tochter, die zerstört wurde. Das war nicht ganz klar, inwieweit das die Tochter darstellen soll. Mittlerweile sind da auch Konzeptzeichnungen aufgetaucht, wo das ein bisschen klarer zeigen. Also, dass es tatsächlich die scheinbar kopflose Statue der Schwester ist. Und die Statue des Vaters zeigt auf einen weißen Lichtpunkt am Horizont, der schon verdächtig dem Turm auf Mortis, auf dem der Vater quasi lebt, ja, repräsentiert oder zumindest Ähnlichkeit aufweist. Sehr, sehr spannend, ein sehr krasser Cliffhanger. Haut eure Theorien raus.
Oh, Theorien.
Oder allgemein einfach, was haltet ihr von Balen und Shins, vor allem wahrscheinlich hauptsächlich Balen. Von Shins sind wir ja noch weniger gefühlt von Balens Storyline innerhalb der Staffel und worauf sich das hinaus.
Also was mir in den Sinn gekommen ist, dass wenn wir jetzt eh schon im fernöstlichen Raum so irgendwie uns ständig bewegen, einen Buddha zu köpfen, ist ein absolutes Sakrileg. Und fremde Kulturen in Thailand oder so, die da mal eingefallen sind, haben das gemacht, um buddhistische Stätten tatsächlich zu schänden. Ja. Also das ist jetzt so mit einer kopflosen Statue der Schwester mir einfach mal aufgefallen. Ob das jetzt wirklich eine Bedeutung hat, weiß ich nicht. Ansonsten, Morai taucht nochmal auf, ganz am Ende der Serie. Also die Schwester scheint immer noch durch Ahsoka zu leben. Oder der Geist von ihr oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Am anderen Ende des Spektrums vereint Shin diese Stämme, die auch eine sehr charakteristische rote Samurai-Rüstung irgendwie tragen, nur am Rand bemerkt. Aber dieses Nomadenvolk, ja, was sind das wohl für Leute? Ist das irgendwie angelehnt an die Hunnen oder so? Oder man weiß es nicht, aber sie ist ja eher eine impulsivere Kämpferin, die ja auch Sabine zum Beispiel anschreit, du hast überhaupt keine Macht, und ja, also sie empfinde ich eher als böser Renncharakter. Also könnte ich mir ihre Rolle, naja, als Bruder ist halt jetzt geschlechtermäßig schwierig, aber rein von ihrem Auftrag passt zum Bruder, also zu der Rolle, die der Bruder erfüllt, passt Shin ganz gut. Und Balen sieht ja, also Ray Stevenson ähnelt der Statue ja schon selbst sehr stark. Und was ich mich jetzt frage, ist, wer oder was ruft ihn da? Also es ist ja in der Ferne zu sehen, dieser Beacon, dieses Blinken, es blinkt ihn an, und das ist offensichtlich sein Ziel, dahin zu gelangen. Und soll er die Rolle des Vaters einnehmen oder so? Das ist halt jetzt alles sehr offen. Das weiß ich nicht. Und ja, also was ich jetzt sage, ist ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber auch der zweite Kampf mit Ahsoka, als sie sagt, ja, vielleicht muss ich gar nicht kämpfen, da steht er dann da und lässt sie ziehen. Er verfolgt sie dann nicht mehr, obwohl er erstmal sagt, dass er unbedingt verhindern will, dass sie eingreift. Also vielleicht ist das Teil seines Plans, dass Ahsoka die Rolle einnehmen kann, Shin und er auch. Also das ist natürlich jetzt auch wieder sehr spekuliert, aber irgendwas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist auch das, was er verhindern will, das, vor was Thrawn und die Nachtschwestern Angst haben. Ich weiß es nicht. Also das halte ich alles für möglich. Ja, das sind so die Gedanken, die mir im Kopf umgehen. Natürlich gibt es dann noch diese Abeloth-Theorie, über die wir jetzt heute nicht sprechen wollen, weil ich glaube, das können wir demnächst mal machen. Das wird auch
3 Stunden dranhängen, ja.
Ja, das wird auch sehr weit führen. Aber ja, auch die halte ich nicht für ausgeschlossen. Also
ich muss erstmal eine Lanze brechen für Ivana Sagno, oder das heißt sie, Sagno, ja. Die Shin Hati so großartig spielt. So eine tolle Darstellung, und einfach, also ich habe die das erste Mal gesehen, habe gedacht, Alter, vor der hast du Angst. Die ist einfach krass. Die Augen sind so gut. Ja, also,
sie blinzelt nicht, glaube ich.
Also ganz, ganz wenig, ja. Also ganz großartig. Ich glaube auch, dass sie, Balen und sie trennen sich ja ganz offiziell, indem er sie jetzt auch einfach ziehen lässt. Sie kämpft gegen Ahsoka und Ezra Sabine, merkt, sie hat keine Chance, und dann jetzt übernimmt sie dieses Nomadenvolk. Sie wird offen, also ich so habe meine Vermutung, sie übernimmt dieses Volk, wird deren Anführer. Und ich finde den Gedanken, den du hast, Tom, was Balen angeht und dass er vielleicht zum Vater werden soll oder dass er zum Vater werden möchte, gar nicht so weit hergeholt, einfach auch aus den Aussagen, die Balen ja selber trifft, indem er ja sagt, naja, wäre immer dieser gleiche Kreislauf, ja, das, und er möchte den jetzt durchbrechen. Und wie durchbricht man diesen Kreislauf, indem man quasi diesem zentralen Fleck der Macht einfach eins wird, ja, also indem er quasi das Gleichgewicht der Macht wird und somit dann dieses Gleichgewicht selber auch steuern kann. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich mag den Gedanken, ich mag die Idee dahinter. Und vielleicht, so blöd es klingt, wäre das ja auch der Grund, oder es ist da am Ende vielleicht gar nicht so schlimm, dass Ray Stevenson, also nicht falsch verstehen, es ist schlimm, dass er nicht mehr unter uns weilt, aber also dass er als Schauspieler nicht mehr zur Verfügung steht, weil man dann vielleicht sagen kann, er hat sein Ziel quasi erreicht, weil vielleicht haben wir wieder einen Zeitsprung bis zur nächsten Staffel und wir sehen dann einfach nur noch eine Vergenz der Macht, die dann quasi aus ihm, dass man ihn nochmal von hinten sieht, wie er dann quasi zusammensackt oder eins mit der Macht wird, irgendwie sowas in der Richtung und dann zu dem wird. Ist vielleicht aber auch extrem krass, wenn sowas dann offscreen passieren würde. I don't know. Für mich ist es aber so, Baylan und Shin sind ganz, ganz großartige Antagonisten gewesen, auch wenn sie nie so richtig antagonistisch unterwegs sind. Also Shin mehr als Baylan. Ich fand sie beide toll. Und ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht, weil dieses Kapitel in diesem großen Star Wars Buch, das ist halt noch nicht fertig geschrieben und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Also ich muss dir da recht geben, ich hätte natürlich noch gerne viele, viele Stunden Ray Stevenson zugeschaut in dieser Rolle, weil er das so wahnsinnig gut verkörpert und auch ein bisschen einen Schmerz mit transportiert, weil er vermisst ja die Werte, für die der Jedi-Orden gestanden ist, aber für mich schwingt da immer mit, wir waren nicht gut genug, um das wirklich ausführen zu können. Und ja, vielleicht erfüllt er dann in seiner Rolle als Vater, weiß nicht, vielleicht wird er dann durchflutet von Macht und ist plötzlich wieder total jung oder so und dann kann ihn jemand anders spielen und ist glaubwürdiger in der Rolle oder man setzt ihm Revan-mäßig eine Maske auf oder irgendwas. Also klar, es ist unglaublich tragisch und die Rolle hat er wahnsinnig gut verkörpert. Ich finde es wirklich schade, dass er nicht mehr da ist. Er muss ja auch ein ganz toller Mensch, sympathischer, netter Mensch gewesen sein. Aber ich finde nicht, dass der Plot deswegen unbedingt nicht mehr fortgeführt werden kann. Also ich denke, da lassen sie sich durchaus was einfallen und das traue ich Dave Filoni auch mittlerweile echt zu, auch wenn er im Skripten oder Regie führen oder wie auch immer die ein oder andere Schwäche hat, Geschichten schreiben kann er definitiv und das ist für ihn, glaube ich, ein Heimspiel, also das kriegt er hin.
Es stehen ja auch ganz viele Möglichkeiten im Raum, also als Recast, Leaf Schreiber ist ja so einer, der da ganz hoch im Rennen wohl steht, das ist der in der X-Men Origins Wolverine in dem Film den Sabretooth oder den Bruder von Logan gespielt hat, also Sabretooth müsste das ja dann gewesen sein, der steht ganz hoch im Rennen, aber auch sowas wie Jared Butler, so heißt er. Also ich bin wirklich gespannt, ob sie hier wirklich recasten oder wie sie weiter vorgehen. Es gab ja sogar schon Ideen, dass man das in einer Animationsserie weiterführt. Da gibt es ja auch schon Screens, die Fans dann gemacht haben, die auch unglaublich gut aussehen, so in diesem Clone Wars bzw. Rebels Look. Ja, Möglichkeiten gibt es noch und nöcher. Aber ich fände es auch schade, wenn wir da jetzt einfach einen Cut machen würden und nicht sehen würden, wie das jetzt weitergeht, weil ich will jetzt auch wissen, was er sucht. Ja. Und vielleicht auch erst in zwei Staffeln von mir aus, wenn sie dann sagen, wir gehen jetzt erstmal nur in die aktuelle Galaxis und gucken, was auf Dathomir passiert und dann geht's später weiter.
Es ist ja auch scheinbar, also ich nehme es zumindest an, dass Ideen oder Kernaussagen, Kerndinge, die da jetzt schon länger vorbereitet wurden, noch aus der Feder von George Lucas stammen, weil wir sehen, alles, was mit Mortis zu tun hat im Prinzip, in der dritten Staffel Rebels gibt es diese paar Folgen, dann haben wir lange, lange Zeit nichts mehr davon gehört, dann tauchen die Mortis-Götter als Wandmalereien wieder auf und auch Morai und so weiter wird in späteren Folgen immer mal wieder gezeigt. Und ich denke einfach, wenn Filoni jetzt hier wieder die Mortis-Götter thematisiert, dann ist da auf jeden Fall eine große Idee dahinter. Und es wäre, wie ich es schon gesagt habe, so schade es um Ray Stevenson einfach ist, so schade wäre es auch, wenn man diese Story deswegen fallen lässt. Und ich glaube, es gibt halt auch einfach keine andere Möglichkeit, dass man das irgendwie erzählt, weil ich gehe nach dem Gefühl aktuell eigentlich fest davon aus, dass die zweite Staffel Ahsoka, wenn sie denn dann kommt oder Film oder was auch immer, das als Hauptthema haben wird, weil wir sind ja jetzt dann quasi am Ende der Staffel. Wir haben Thrawn mit den Nachtschwestern zurück in der bekannten Galaxis. Wir haben das Shadow Council, die auf die Rückkehr von Thrawn warten. Gleichzeitig haben wir eine komplett neue Storyline, die sich hier jetzt frisch eröffnet auf Peridia. Und wenn wir dann von so einer Standard acht Folgen Staffel ausgehen, glaube ich nicht, dass es unbedingt Platz ist, dass man beide dieser Stories innerhalb einer Serie erzählen kann. Ich könnte mir aber auch zum Beispiel gut vorstellen, dass in Mandalorian zum Beispiel die Story rund um Thrawn weitergeht. Da wurde auch mehrfach angeteased. Ahsoka hat ihr eigenes Abenteuer und vielleicht kehrt Ahsoka dann erst zum Film wieder zurück in die Hauptgalaxis, nachdem das Quest dort abgeschlossen ist, wenn sie überhaupt wiederkommt, man weiß es ja gar nicht. Da sind gerade so viele Fragezeichen, die dann noch im Raum stehen, aber ja, ich hoffe inständig, dass wir diese Storyline irgendwie, ja, in welcher Form auch immer, einfach eine Fortsetzung bekommen.
Also ich möchte auch nur eine Sache einwerfen, einfach weil ich auch die Idee habe, was ist denn eigentlich mit Skeleton Crew? Ich gehe jetzt mal voll in die Theorie, einfach nur mal ganz kurz reingeworfen. Diese Kids mit Jude Law, irgendwie ja auch machtbegabt, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht schaffen die es eher versehentlich, diese Route nach Peridia zu finden und landen dann plötzlich und sind es dann, die Ahsoka und Sabine wieder mit zurücknehmen. Das fände ich halt,
auch möglich.
Das wäre halt cool, weil das würde dann einfach dieses Mandoverse oder nennen wir es einfach Filoniverse, das ist irgendwie viel besser, würde es viel besser zusammenfügen. Und vor allem weiß ich halt auch gar nicht, weiß ja keiner von uns, wo sich wirklich Skeleton Crew ansiedelt. Und das wäre aber etwas. Es hat nun mal halt mit einer Rumpfcrew eines Schiffes zu tun. Möglich.
Also wo es sich ansiedelt, wissen wir im Detail schon mal. Ein wichtiges Detail, ich hatte ja das Glück, auf der Celebration den Trailer schon zu sehen und ich kann mich gar nicht mehr an so viele Dinge aus dem Trailer erinnern, weil es so viele Eindrücke waren, jetzt auch schon ein paar Monate her ist. Aber, wie ist sein Name? Wayne, glaube ich, falls ich es nicht richtig, auch der Anführer der Piraten aus Mandalorian, also der ist dann, also nicht der große Anführer, nicht der Kapitän, sondern dieser Leutnant oder was das war, der es dann schafft abzuhauen, nachdem die Piraten auf Nevarro besiegt wurden, der taucht einmal ganz kurz innerhalb des Trailers zu Skeleton Crew auf, aber mehr gibt der Trailer auch nicht her, außer dass wir wissen, Jugendliche, die irgendwie ein Raumschiff scheinbar kapern, weil sie ein Abenteuer erleben und dann irgendwohin verschollen sind. Und wo oder wann genau, wissen wir dann nicht. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir haben ja da so viel rumtheoretisiert auch, wann spielt denn jetzt die dritte Staffel Ahsoka und hin und her und haben da überlegt mit Luke und wie sich Ahsoka verhält. Und im Endeffekt war die Antwort ganz, ganz simpel. Sie spielt einfach genau zu dem Zeitpunkt chronologisch, nachdem sie erschienen ist. Das heißt, durch ein paar Dialogfetzen wissen wir, dass die dritte Staffel Mandalorian auch schon in der Vergangenheit spielt. Das heißt, der Kampf um Mandalore mit Moff Gideon ist schon Geschichte und Ahsoka spielt irgendwann kurze Zeit danach. Deshalb würde ich jetzt einfach auch mal vermuten, wenn Skeleton Crew, wo es aktuell Gerüchte gibt, ob es vielleicht im Januar rum ungefähr erscheinen könnte, nächsten Jahres, dass es dann auch einfach auch zeitlich eine Fortsetzung wird. Und inwieweit das dann ins große Ganze reinspielt, ja, bin ich gespannt. Wäre auf jeden Fall eine coole Idee, weil ansonsten wissen wir eigentlich nichts Genaues. Jon Favreau hat mal vor ein paar Monaten bestätigt, dass er scheinbar die Drehbücher, ich weiß jetzt nicht, ob das die finalen Entwürfe sind, aber zumindest eine Fassung der Drehbücher für Mando Staffel 4 schon fertig geschrieben hat. Aber dadurch, dass in Hollywood immer noch gestreikt wird, also die Autoren haben den Streik beendet, die haben sich geeinigt, die Schauspieler streiken immer noch und das sieht aktuell auch gar nicht so gut aus, weil da scheinbar die Studios vor einigen Tagen die Verhandlungen abrupt abgebrochen haben und man weiß nicht, wie lange sich das im Detail noch hinauszieht und solange da nichts geklärt ist, wird auch an der Produktion nichts weitergehen. Deshalb können wir uns vermutlich, abgesehen von Skeleton Crew, was irgendwann in absehbarer Zeit erscheint, auf eine etwas längere Pause einstellen, weil auch zum Filoni-Film ist noch nichts bekannt. Ich würde jetzt aber auch mal behaupten, dass auf jeden Fall noch eine Staffel von Ahsoka kommt und der Film erst dann irgendwann danach. Oder wie schätzt ihr das gerade so ein?
Ja, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass der Mortis-Arc quasi mit Ahsoka, Sabine, Bail und Shin weitergeführt wird und parallel dazu die Handlung in der vertrauten Galaxis mit Thrawn, den Nachtschwestern und dem Shadow Council auf der einen Seite und der neuen Republik Mandalore und Ezra, Jason und dem Rest der Ghost Crew. Und wen wir noch gar nicht gesehen haben, ist Zeb und die Lasat, dass da noch was kommt irgendwie. Also das wäre jetzt so meine Vermutung, wie es weitergeht. Skeleton Crew würde ich persönlich da ja gar nicht so sehen. Ich fände es, glaube ich, auch gar nicht so cool. Ich finde, es muss nicht immer alles Teil von großen Ganzen sein. Oder irgendwie, klar, Teil des großen Ganzen ist es sowieso, aber nicht immer so in Handlungsstränge mit rein spielen. Ich würde da tatsächlich gerne Young Adult Story oder wie man es nennen will, sehen, einfach unabhängig davon, die irgendwo lost in space sind.
Es scheint wohl auch das Konzept von Skeleton Crew zu sein, also so wie ich da so in Erfahrung gebracht habe, kam ja die Idee zu Skeleton Crew nicht von Filoni und Favreau, sondern Jon Favreau spielt ja den Happy in der Spider-Man-Trilogie, in der aktuellen von Marvel unter anderem auch. Und es sind ja die Hauptmacher von Skeleton Crew, sind ja der Regisseur und der Autor eben der Spider-Man-Trilogie von Marvel. Und die sind scheinbar während den Dreharbeiten zu Spider-Man 3 an Jon Favreau herangetreten und haben ihm das Konzept vorgestellt. Und der fand das so cool, dass er dann gemeinsam mit Filoni und den anderen beiden dann einen Plan ausgearbeitet hat, wie man dieses Lost-in-Space-Konzept irgendwie ins Mandoverse integrieren kann. Und ich denke eigentlich so vom Gefühl her auch eher, dass es was Eigenständiges wird mit dem ein oder anderen kleinen Querverweis. Aber wer weiß, was denn genau da im Detail noch kommt. Aber ich glaube auch, dass der Fokus jetzt erstmal auf neuen Figuren, dann eigenen Story ist und dann eher so im Kleinen das weitergeführt wird. Aber wer sagt uns nicht, dass wir auf einmal wieder à la Book of Boba Fett innerhalb Skeleton Crew eine Folge kriegen, wo auf einmal wieder Mando und Grogu die Hauptrollen spielen oder eine Ahsoka nochmal vorkommt, da würde ich mittlerweile wirklich alles erwarten. Mich hat es ja fast schon überrascht, dass wir Mando gar nicht gesehen haben. Nicht, dass er auf einmal noch irgendwie in Peridia auftaucht, so zufällig verschollen in einen Pörgel reingeflogen und da wieder aufgetaucht.
Ganz zufällig, ja.
Also, ich hoffe, dass du Unrecht hast. Also, wenn eine Staffel 2,5 von Mandalorian erscheinen soll, dann nennt es halt Mandalorian. Und, also, weiß nicht. Das fände ich echt irgendwie blöd. Ich finde das mit Boba Fett ist unglücklich gelaufen und das hat viele Leute wahnsinnig verwirrt und teilweise, und dann war der Protagonist der Serie plötzlich in zwei Folgen gar nicht mehr der Protagonist und so. Finde ich ein bisschen unglücklich, sowas. Also da wäre es mir echt lieber, hey, macht eure eigene Story den Spider-Man-Leuten und lasst dann von mir aus, wenn die Zeit reif ist, die mal wo auftauchen als Cameo oder so, oder lasst die einen Sternzerstörer kapern oder keine Ahnung was, Katana-Flotte, was weiß ich was. aber bitte nicht so irgendwie, dass dann plötzlich die Hauptcharaktere der Serie plötzlich gar nicht mehr auftauchen und dann ist plötzlich zwei Folgen Skeleton Crew. Also das.
Ja, also ich freue mich einfach, dass es halt irgendwie weitergeht, dass wir Star Wars weiter erleben können, in welcher Form auch immer. Ich kann mir halt vorstellen, dass es irgendeine Verbindung geben wird, weil jetzt quasi was komplett Neues aus dem Boden zu stampfen, was aber irgendwie doch ja vielleicht zur gleichen Zeit spielen könnte. Wir werden es ja nächstes Jahr aller Voraussicht nach sehen. Und dann können wir uns da dann nochmal drüber unterhalten, weil wenn es stimmt, dann habt ihr es hier zuerst gehört.
Genau. Ja, aber ich glaube, da braucht man keine Angst haben. Ich meine, Endor hat uns doch bewiesen, wie unglaublich gut sowas funktionieren kann. Das heißt ja nicht, dass man keinen Bezug auf Dinge nehmen darf und dass das nicht irgendwie im Gesamtkontext der Geschichte relevant ist oder unrelevant ist. Ja, dieses Mischmasch ist, glaube ich, sehr anstrengend. Also das empfinde ich schon als jemand, der total drin ist, relativ anstrengend und es tut dem Franchise, glaube ich, nicht besonders gut.
Im Endeffekt wird es wahrscheinlich einfacher, wie wir uns denken. Ich glaube, ähnlich wie ich es vorhin schon gesagt habe, in Mando Staffel 3 wird halt Thrawn erwähnt und alle, selbst die Thrawn nicht kennen, wissen, da ist einer, der heißt Thrawn, vor dem haben alle Respekt und der scheint irgendwie bald zurückzukommen. Ich könnte mir halt gut vorstellen, da ist jemand, der dann jetzt die nächste Staffel Mando schaut und vielleicht Ahsoka gar nicht geschaut hat, der kriegt genau so viel Infos, wie er eben braucht, nämlich, dass es einen Thrawn gibt, der war mal ein großer Anführer und alle haben Respekt und Angst und jetzt ist er halt wieder da. das ist dann vielleicht für die Handlung, die dann in Mandalorian erzählt wird, vollkommen ausreichend. Was ich eigentlich ja auch sogar begrüße, wenn man es so macht, weil dann können wir Nerds hier tief abtauchen und theorisieren und uns drüber unterhalten. Und die normalen Leute, die einfach nur einschalten, die man ja einfach auch braucht, um Star Wars weiter groß zu halten und im Gespräch zu halten, die kriegen genau das, was für den Moment nötig ist. Das ist doch eigentlich ein guter Plan, deshalb denke ich mal, das werden die Macher dort auch berücksichtigen.
Wir werden es erfahren.
Ja. Von euch noch irgendwelche Gedanken zum Abschluss? Fällt euch gerade noch was ein, was ihr unbedingt noch aktuell loswerden wollt?
Ich frage mich die ganze Zeit, das Eye of Sion wirkt so fremdartig in seinem ganzen Design und auch dieser Holoprojektor und so ist so anders. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass man da irgendwie die High Republic mit reinspinnt, weil auch immer Verweise auf Stories, die man im Tempel erzählt hat und alles super alt und bla und was weiß ich. Also das könnte ich mir vorstellen, dass man das noch irgendwie ein bisschen mit reinwebt. Jetzt gar nicht irgendwie eine eigene Serie oder eigene Folge oder so draus macht, aber vielleicht irgendwie taucht in The Acolyte was auf oder da könnte ich mir vorstellen, das ist nur so ein Gedanke von mir. Weil auch vom Design passt es ganz gut, dieses Goldene und ja, irgendwie ja, ganz neue Design, ganz anderes Design irgendwie insgesamt.
Ja, was wir schon erfahren haben, dass die, also auf Peridia sehen wir so ein paar Tempelanlagen, beziehungsweise auch so Wände im Hintergrund, die beschrieben sind. Da wird ja quasi der direkte Bezug auf die Sepho, die wir aus Jedi Fallen Order und Jedi Survivor kennen, ich glaube primär aus Fallen Order, wird ja auch genommen. Das heißt, da wird es ja dann vielleicht auch einen Zusammenhang geben, in irgendeiner Form, der nochmal weitergesponnen wird, was die Sepho angeht. Und die haben ja auch so andersartige Art und also andersartige Technologie. Ja, vielleicht kommt es ja auch daher, vielleicht ist es ja auch eine Art Sepho-Technologie. Ich meine, möglich wäre das.
Da habe ich ja auch schon in einer unserer Besprechungen den Zusammenhang hergestellt in meiner coolen Theorie, wo ich im Nachhinein echt stolz bin. Da kann ich wirklich sagen, hier habt das mitunter zuerst gehört, der Zusammenhang zwischen den Nachtschwestern, Sephos, Peridia und so weiter und so fort. Das fand ich dann schon cool, dass ich da irgendwo recht hatte.
Und was ja da in dem Kontext mega geil wäre und eigentlich so naheliegend ist, Cal Kestis Serie.
Oh, das wäre so
gut. Das wäre der Wahnsinn.
Das wäre der absolute Burner. Also wenn sie das machen, ey, und vor allem, sie können es ja so gut machen. Ich meine, das würde so gut passen. Wir sind in der richtigen Zeit. Er ist auf Tannelor. Ja, also ich meine, es gibt jetzt aktuell, wird das dritte Spiel, ist ja in der Produktion. Da so die Infos gab es ja schon. Heißt aber, vielleicht ist das etwas, was man irgendwie, wo man ihn zumindest mal so ein bisschen reinbringen kann, dass man ihn einfach in ein, zwei Folgen irgendwie sieht, so als Sidecast. Versteht dann keiner, der das Spiel nicht gespielt hat. Aber wir lieben es.
Total.
Ich fände es cool. Ich fände es richtig gut.
Wäre
echt, ich meine, die Schauspieler cool, gibt es ja echt. Ne? Also
ja, eben. Ja, und ich meine, das würde ja auch Maren nochmal einen ganz anderen, was ganz Neues mitbringen. Maren, die ja als Nachtschwester nach Teil 1, zwischen Teil 1 und Teil 2 so ein bisschen auch was an Kraft verloren hat, weil sie von Dathomir weg war und dann ja auch, das haben wir auch schon schon in der Theorie gehabt, dass ja einfach, warum Morgan Elsbeth in der zweiten Staffel Mando nicht ihre Macht verwendet hat. Vielleicht, weil sie einfach zu weit weg war oder weil die Nachtschwester-Magie auf Dathomir einfach abgeebbt war. Ne? Und sie war trotzdem noch da. Gibt so viele Möglichkeiten. Ich würde mich einfach sehr freuen, die zwei live zu sehen, also in einer Live-Action-Serie. Das finde ich mega gut. Und Kreese.
Ja, voll. Und es würde halt auch mega gut zu diesem ganzen Paradigmenwechsel passen. Irgendwie Nachtschwester und Jedi, Mendos und Jedi, was weiß ich, Bocken-Jedi-Ironien und so weiter. Also
Wir können ja Lucasfilm mal eine E-Mail schreiben mit unseren Vorschlägen und gucken wir mal, was sie draus machen.
Und dann sagen das, als wäre ihre Idee gewesen.
Ja.
Ja, wir haben mit Sicherheit auch noch unzählige Punkte, die wir heute nicht angesprochen haben, einfach ja, weil wir unsere Besprechung ja jetzt so gebündelt haben. Deshalb an alle, die uns da jetzt gerade zuhören, wenn ihr irgendwelche brennenden Fragen habt, schreibt die uns gerne. Wir haben im Vorfeld schon irgendwie beschlossen, dass wir mit Sicherheit nochmal irgendwann dieses Jahr eine Folge machen, wo wir vielleicht noch auf Fragen aus der Community zur Ahsoka-Serie oder auf Fragen, die wir selber haben, wo wir jetzt im Nachgang merken, so geht's mir ja oft, dann drückt man auf Stopp bei der Aufnahme und denkt, ach fuck, über das Thema hätte ich jetzt noch gern geredet. Deshalb schreibt uns gern, also da wird irgendwann noch was kommen, wenn es Fragen gibt, dann freuen wir uns, dass wir da vielleicht noch was einbauen können.
Ja, schreibt uns einfach bei Instagram oder bei dem neuen WhatsApp-Kanal, oder wir hatten jetzt auch den Fall, dass jemand unsere E-Mail-Adresse nicht gefunden hat, also hier nochmal r2dempire.pod@gmail.com, Dennis ruft die auch regelmäßig ab und ja.
Und steht auch in den Shownotes dieser Folge, also ganz, ganz wichtig, da einfach mal runterscrollen, dort findet ihr alle Informationen, die ihr braucht oder die relevant sind. Und du hast es gerade gesagt, in der WhatsApp, in dieser WhatsApp-Gruppe, da kann man nicht schreiben, da kann man nur empfangen. Na, das ist ganz wichtig. Oh. Also das geht leider. Ist ein Kanal, aber trotz alledem schreibt uns auch gerne. Wir haben schon einige Fragen von euch bekommen. Ja, wir haben eure Fragen gelesen, wir haben euch auch versprochen, wir werden sie beantworten. Das wird jetzt in einer zukünftigen Folge, werden wir so eine kleine Community-Folge machen, wo wir eure Fragen beantworten, sofern wir sie beantworten können oder euch einfach unsere Gedanken um die Ohren werfen. Lasst uns dort trotzdem weiter teilhaben. Also wenn ihr Fragen habt, die ihr beantwortet haben möchtet, dann schreibt uns die, schickt uns die per Insta, wie gesagt per E-Mail. Alles cool, wir freuen uns da sehr. Seid uns nicht böse, wenn wir dann euch nicht direkt antworten, dann wird es ja keinen Sinn machen, wenn wir euch direkt eine Antwort schicken und sie dann hier irgendwie nicht mehr verarbeiten können. Aber wir werden das auf jeden Fall machen. Ich denke auch relativ kurzfristig, weil das ist so eine Folge, da ist keine große Vorbereitung notwendig. Da setzt man sich hin und sagt, hier, was denkst du, das ist die Frage. Was denkst du darüber? Das. Das ist meine Antwort. Wir freuen uns auf euch alle, auf jede Frage, die wir dann beantworten können. Und selbst wenn wir sie nicht beantworten können, werden wir einfach Theorien dazu in den Raum werfen, denke ich.
Ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir oder auch ihr habt alles gesagt, was es heute zu sagen gibt. Sitzen wir schon ganz schön lange hier und ja, war cool, endlich, dass es noch geklappt hat. Und ich hoffe dann bei den nächsten Serien, dass wir da etwas pünktlicher sind. Wobei man hier auch nochmal sagen muss, unser Anspruch ist es definitiv nicht, die Ersten zu sein, sondern lieber nehmen wir uns mal ein, zwei Tage oder vielleicht auch jetzt hier ein paar Wochen länger Zeit, gehen in uns, haben dann auch was zu reden, weil einfach nur oberflächlich an der Materie kratzen, das ist nicht so unser Ding. Das gibt genug andere da draußen, die das tun. Das ist auch vollkommen legitim. Aber unser Anspruch ist es halt da, ja, etwas tiefer in alles abzutauchen. Und ja, wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Immer.